Ich sehe an jeder Ecke Milchautomaten oder Rohmilch. Alle trinken Rohmilch und alle sehen super gesund aus und sehen vor allen Dingen aus
wie ein Steak komplett roh. Du hast dich voll gefreut. Frauen haben einen höheren Körperfettanteil als Männer. Lass uns mal LGBTQ zum Beispiel ansprechen. Das ist auch ein Thema.
Männer in Anführungsstrichen auch Testosteronlevel -2, die dann an Umschnalldildos lutschen und die Menge feiert das. Da gehen wirklich.
Wenn du ein emotionaler Mann bist, dann weiß ich, dass ich mit dir nichts zu tun haben will.
Rohes Fleisch, rohe Milch, roher Kakao, morgens früh aufstehen und trainieren, Tipps von der richtigen Ernährung, trainieren und andere Lebensmahlzeiten und Lebenstipps sind online überall zu finden. Aber warum ist das so problematisch und was hat das Ganze mit Antifeminismus zu tun? Willkommen bei Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Hi, ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. In der aktuellen Folge schauen wir uns Fitness-Coaches im Umfeld der sogenannten Rohgang an. Denn hier kommt neben problematischen Ernährungstipps viel zusammen. Sexismus, Esoterik und dem Propagieren von Remaskulinisierung einer angeblich verlorenen Männlichkeit. Bis hin auch zur Vernetzung in die extreme Rechte. Vorab wieder eine Content-Note. Es geht in dieser Folge um Antifeminismus, Sexismus, Misogynie, Rechtsextremismus, Fettfeindlichkeit, Suizid. Und es geht zwar nicht erstrangig um Ernährung, aber wir besprechen eine Community, die eben stark mit Ernährungsformen zusammenhängt. Wir verlinken euch in der Caption wieder verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote.
Hi, ich bin Magdalena, feministische Influencerin und Podcasterin.
Was ist dran am Hype? Rohmilch, rohes Fleisch und Co. Der Hype um Rohmilch und rohes Fleisch ist kein deutsches Phänomen. Er hat seine Wurzeln in den USA. Dort inszenieren sich Influencer wie Liver King oder Paul Saladino als neue Helden der Männlichkeit. Rohe Innereien, Kampfansagen einer angeblich verweichlichte Gesellschaft. Dazu ein millionenschweres Business mit Nahrungsergänzungsmitteln. Hinter der Pose steckt oft weniger Natur und mehr Anabolika. So kam heraus, dass der Liver King seine Muskeln eben nicht nur durch Ernährung und Training aufgebaut hat, sondern sich Anabolika gespritzt hatte. Verbunden ist der Trend auch mit Bewegungen wie Make America Healthy Again und mit Tradwife-Inszenierungen, die konservative Frauenrollen romantisieren. Ein Beispiel. Die Influencerin Ballerina Farm brachte zusammen mit dem konservativen Frauenmagazin Evie ein eigenes Raw Milkmaid Dress heraus. Für schlappe $189. Die Rohmilch selbst hat in den USA eine symbolische Aufladung bekommen. Als Dog Whistle für die Alt-Right und White Supremacy. Die vermeintliche Reinheit, Widerstand gegen Wissenschaft und autoritäre Ideale transportiert. Und diese Erzählungen schwappen längst nach Deutschland. Auch hier bauen Influencer wie eben die sogenannte Rohgang Reichweite auf. Millionen Klicks auf TikTok, Instagram und YouTube. Sie knüpfen an eine lange Tradition. Denn schon in den 60er Jahren verband die Bodybuilding-Szene Milch mit Männlichkeit. Und Reinheit von Lebensmitteln stand für Reinheit von Körper und Geist. Die Frage ist also nicht nur, warum trinken so viele Rohmilch? Sondern, welche Ideologien und Bilder von Männlichkeit werden über diesen Hype mittransportiert? Schauen wir uns das Ganze also mal genauer an.
Todesangst vor der Rohmilch, aber landen mit der Nase im anderen Anus, schnüffeln dort dran wie ein Hund.
Komisch, ich müsste schon längst tot sein. Ich, meine Kinder und meine ganzen Vorfahren.
Hier in Bayern, ich sehe an jeder Ecke Milchautomaten oder Rohmilch. Alle trinken Rohmilch und alle sehen super gesund aus und sehen vor allen Dingen aus wie Mutanten auch teilweise. Ne? Aber die Rohmilch ist verboten zu verkaufen im Geschäft. Das ist verboten zu verkaufen. Alles ist erlaubt. Also
die hinterfragen einfach nicht mehr, Bro. Wir sind eine Gesellschaft voller Versager geworden, die einfach nur Ja zu allen sagen. Und Ja-Sager sind Versager.
Wie geil war bitte der Move, als er so... Es sieht so ein bisschen so aus, als hätte er so eine Flasche Milch direkt aus dem Stall rausgeholt.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Story, oder? Dass man direkt von der Kuh sich die Milch holt und das ja eigentlich das Natürliche und Gute ist. Genau, da sind wir ja schon voll beim Thema. Also ja. Rohmilch ist irgendwie ein Ding. Milch ist irgendwie ein Ding.
Ja, vor allem halt die Rohmilch. Also alles, was roh ist.
Ja.
Und vielleicht auch so ganz kurz, also nicht, dass ich jetzt Ernährungswissenschaftlerin bin, aber soweit ich weiß, steht, glaube ich, immer auf diesen Automaten, dass man Rohmilch erst erhitzen muss, weil es nämlich sonst gesundheitsschädlich ist. Deswegen, man darf halt Rohmilch nicht einfach so trinken.
Das Ding ist, es gibt sowas wie Rohmilch zu verkaufen, das nennt man Vorzugsmilch, das ist extra kontrolliert, aber da steht auch ganz dick drauf, gibt es keiner schwangeren Person, gibt es irgendwie keinen Kindern und so die Rohgang, die trinken alle Rohmilch und auch geben den Kindern Rohmilch und so weiter. Und das ist halt einfach nicht so schlau, weil, wie du schon meintest, da sind halt Bakterien drin.
Ja.
Und wir hatten es ja auch schon so ein bisschen mit Tradwives. mit diesem Raw Milk Dress. Also es wird so ein bisschen hochgepusht und gehypt.
Ja. Und es sieht ja dann auch viel mehr aus wie ein Lifestyle in dem Fall.
Voll. Es geht da ja auch ganz viel um Lifestyle. Und zum Beispiel Nara Smith, die ja auch super bekannt ist, die hat auch während ihrer Schwangerschaft Rohmilch getrunken, was ja auch einfach total gefährlich ist, wovon auch abgeraten wird und so weiter. Es macht so einen Anschein von Wissenschaftlichkeit, aber es entbehrt halt jeglicher wissenschaftlicher Basis.
Ja.
Also.
Und trotzdem wird ja so getan.
Ja.
Das ist irgendwie schon noch richtig krass. Ja.
Ja.
Okay, du hast noch mehr mitgebracht.
4:44. Während alle gerade im Club hängen und ihren letzten Tequila saufen, sind wir draußen am Sonntag am Grounden und Liegestütze machen. Was ist deine Ausrede?
Ah, die nennen so ihre Workouts oder was? 4:44 Workouts.
Das heißt so, weil die um 4:44 dieses Workout machen.
Aber das ist doch auch so ein nationalsozialistisches.
Ja. Genau, also es gibt so ein paar ganz interessante Dog Whistles, die bei Coach Aaron zu finden sind. Genau, Coach Aaron vielleicht als Hintergrund ist eben so die zentrale Figur bei dieser Roh-Gang. Also den meisten Content, den ich jetzt hier mitgebracht habe, habe ich auch von seinem Account oder seinem Podcast NGG. Und ich finde so, die Figur ist auch irgendwie sehr, sehr spannend, weil das haben, glaube ich, aber auch viele so gemeinsam. Die haben so eine Vergangenheit, wo sie vielleicht so ein bisschen, was heißt abgestürzt, aber wo sie irgendwie in den Club gegangen sind, getrunken haben. Er war zum Beispiel auch im Knast.
Krass, okay.
Und es hat auch so eine Art, so eine Läuterung irgendwie, so diese Läuterungsgeschichte. So. Und 44 ist, genau, also von der vom Zahlencode her DDD. Deutschland den Deutschen. Wir können ihm jetzt nicht nachweisen, dass das mit einer Intention verwendet wurde. Vielleicht passt ihm die Uhrzeit wirklich gut.
Aber wie random ist diese Uhrzeit?
Wie random ist diese Uhrzeit?
Ja.
Und wir sprechen auch später nochmal über Vernetzung. Und es gibt zum Beispiel auch Kommentare, die aus einer eindeutig rechten Ecke kommen. Nämlich gibt es so einen Rapper, der ist vom NDS. Das ist der neue deutsche Standard. Das ist so ein Hip-Hop-Rap-Kollektiv, ein rechtes. Die werden auch andauernd auf YouTube gesperrt, zu Recht. Und der hat zum Beispiel auch unter einem Video 444 kommentiert. Also wir können nicht beweisen, was damit gemeint ist. Wir wissen nicht, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, dass eine Uneindeutigkeit, wenn nicht vielleicht gewollt, zumindest toleriert wird.
Yeah.
Es gibt zum Beispiel auch ein Video, wo er 88 Stunden fastet.
Ja, also man muss auch dazu sagen, jetzt bei dem, also man sieht jetzt ja auch bei dem Video, dass so der erste Kommentar ist halt auch so 4:44 Workouts verändern die Welt und dann halt dahinter so eine Deutschlandflagge. Also so natürlich bewegt sich das alles in einem Rahmen, dass es halt, dass man jetzt nicht schreibt Deutschland den Deutschen oder so, aber auch Coach Aaron schreibt ja sogar auch, lass uns gemeinsam Deutschland besser machen. Also so, da sind halt so viele Zeichen, dass es halt schon sehr eindeutig, auch wenn es noch nicht illegal ist.
Ja, voll.
Leider.
Und ich meine, eingestiegen sind wir mit dem Ernährungskontent und jetzt sind wir so ein bisschen beim Fitnesscontent und vielleicht auch nochmal an alle Leute, die jetzt den Podcast nur hören. Was wir sehen, sind eine Gruppe von, vielleicht 7 Männern, die alle oberkörperfrei sind, außer eine Person. Und die sind alle so relativ muskulös und stehen da nachts auf einer Wiese und trainieren halt gemeinsam. Die machen Liegestützen und in der Mitte steht eben Coach Aaron, der am aufgepumptesten von allen aussieht. Und es hat was sehr Martialisches, würde ich sagen.
Ja.
Und also wenn ich jetzt nachts durch den Park gehen würde und die sehen würde, oh, ich würde sowas von umdrehen.
Ja, voll. Das ist ja auch so voll paradox, weil ich weiß nicht, ob du schon mal in den Podcast reingehört hast, aber teilweise sagt er halt auch sowas wie, ja, Frauen im Gym, die dürfen sich nicht so freizügig anziehen. Und dann steht er halt da nachts halbnackt.
Und dann, regt er sich über Frauen auf, die irgendwie knappe Hosen im
oder
Gym
halt
tragen.
Auch
oder
nur so hautenge Leggings zum Beispiel.
Ja.
Also so, da ist ja alles bedeckt, aber man sieht halt, dass die Frau einen Körper hat.
Ja, Double Standards, würde ich sagen. Es sind im Endeffekt Fitness- und Ernährungsinfluencer. Also die geben eben diese Essenstipps, was soll man essen, dieses Ruhe eben vor allem und diese ganzen Begriffe wie irgendwie Gottesnahrung. Und so dieses ganze Fitness-Ding, ich finde, genau, das wird ja auch ganz deutlich, das hat sowas sehr, also es geht um Disziplin auf jeden Fall, die stehen super früh auf, machen ihre Workouts, es geht um Körperkontrolle und es sind halt nur Männer, die da gemeinsam trainieren, also es wird ja auch so ein homosozialer Rahmen aufgemacht, in dem gemeinsam genau trainiert wird. Ja, es geht auch um so viel mehr als Ernährung, weil die gehen auch in so eine Richtung, die zum Beispiel während der Corona-Pandemie auch total bekannt wurde und dadurch ja totalen Aufwind erfahren hat, weil eben viele Leute angefangen haben, auch eben an so zum Beispiel vorgegebene Ernährungsempfehlungen oder auch Sachen, die im Supermarkt stehen, einfach zu misstrauen. Also so ein Misstrauen gegenüber offiziellen oder Behörden und so weiter. Also
und halt auch so der Wissenschaft. Ne?
Und der Wissenschaft auch, genau. Und die sind ja total misstrauisch, was was zum Beispiel im Supermarkt ist. Alles, was verarbeitet ist, ist schlecht. Ja. Und es geht ja wirklich um so eine ganz krasse Rückbesinnung auf das angeblich Natürliche.
Ja.
Also.
Und ich glaube, bei denen spielt wahrscheinlich auch noch voll mit rein, dass ja gerade, was so Essstörungen zum Beispiel angeht, ist ja bei Männern noch so voll normalisiert. Also ich habe auch das Gefühl, so voll viele Männer, die zum Beispiel in ihrer Jugend so eine Fitnessphase hatten, wo die dann halt irgendwie dann auch so Sachen erzählen wie, ja, ich habe dann irgendwie über Monate jeden Tag 2 Kilo Quark gegessen und habe das mit Haferflocken püriert und es war eigentlich voll eklig, aber ich wollte halt so Massephase machen und so und es klingt halt so retrospektiv voll wie eine Essstörung. Und ich glaube, das spielt bei denen halt auch voll mit rein, weil die Gesellschaft noch nicht so sensibel ist, was das angeht.
Was da ja ganz klar wird, ist ja auch so eine Abhärtung. Also auch Abhärtung in Bezug auf, man steht richtig früh auf, man trainiert, die fasten richtig lange, also allein schon 88 Stunden fasten und so weiter. Das hat halt immer mit so einer Disziplinierung und eigenen Herz und Abhärtung zu tun, was halt eben auch mit Männlichkeit verknüpft wird. Das wird da auf jeden Fall total deutlich in diesen Fitnessvideos. Und noch so ein Punkt, der finde ich immer total perfide ist, der auch in den USA zum Beispiel beim Liver King total deutlich wird, es geht eigentlich immer wieder um Geld. Am Ende wollen die einen immer irgendwas verkaufen.
Ach so, genau. Irgendwie also, ihr Rohhonig und so.
Genau, es gibt da diesen Verkauf von Rohhonig und die arbeiten auch zusammen mit so einem Produzenten in Österreich. Und das ist halt einfach nur roher Honig. Der meiste Honig ist roh. Also so, wenn du halt auf dem Dorf lebst, du findest halt 5 Leute, die dir rohen Honig verkaufen. Ja. Und da gibt es eben auch noch so ganz speziellen Honig, der verschiedene Health Claims hat, die natürlich... Es ist natürlich immer sowas schwer, sowas richtig zu belegen, aber die behaupten das halt einfach sehr und der kostet dann irgendwie so 50 Euro für so ein Glas oder sowas. Der Liver King zum Beispiel hat so Innereienkapseln verkauft. Weil, der meinte irgendwie, in Innereien ist ganz viel Wichtiges drin. Unter anderem auch Testosteron.
Ja, klar.
Aber dieses Testosteron-Thema spielt bei allen so eine Rolle. Weil so der Grund, warum die auch so früh aufstehen, warum die sich rückbesinnen auf so eine natürliche Ordnung, auf so natürliche Ernährung, ist auch so eine Kritik an der jetzigen modernen Gesellschaft. Das reicht halt von, die Lebensmittelindustrie verkauft einem nur Scheiß und die gesellschaftliche Ordnung ist durcheinander geraten, vor allem wegen dem durcheinander geratenen Geschlechterverhältnis. Also so die darunterliegende Narration ist halt auch, die Gesellschaft ist weich geworden und deswegen müssen Männer wieder zurückfinden zu so einer kriegerhaften Männlichkeit, zum Beispiel indem sie sich selber stählern trainieren, so wie wir es eben gesehen haben in dem Video und indem sie aber auch rohes Fleisch essen, weil da ist Testosteron drin. Und noch ein letztes Video.
Ich war mit dir Steak essen und du hast dein Steak komplett roh. Also du hast dich voll gefreut. Tintenkopf hat auch ein Video gemacht, wie gefährlich Rohfleisch ist und haben dann wieder die Metastudien.
Weißt du, für wen das gefährlich ist? Für deren verdammtes Ego. So, weil die möchten halt so gerne in ihrer vertrauten Wahrheit bleiben. So, die haben ihre Studien, die haben ihre Zettel, da hat ein anderer Mann für die draufgeschrieben, was die glauben dürfen, so. Diesen Zusammenbruch des eigenen Gedankenkonstrukts zu erleben, das ist ja erstmal unfassbar schmerzhaft und da hat ja jeder Angst vor.
Oh, ich liebe Tim. Also ich liebe ihn natürlich nicht, aber ich finde den so cool. Oh mein Gott.
Ja, also das zeigt halt auch total krass die Unterschiede zwischen so diesen beiden irgendwie, weil, ich habe auch die Ruhrgang eigentlich über Tim Klärt auf kennengelernt
Und der nimmt ja mal so ganz viele Metastudien und macht das halt einfach total wissenschaftlich.
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja.
In dem Video. Man sieht, dass Tim auch kommentiert hat. Und ich finde den Kommentar richtig lustig. Hast du den schon gesehen?
Ja.
Okay, ich würde ihn ganz kurz vorlesen. Ja. Regel Nummer 1. Befolge niemals einen Ratschlag von einem Menschen, der seinen eigenen Urin trinkt.
Boah.
Oh mein Gott. Okay, jetzt kannst du weiter.
Genau, das sein. Urin zum Beispiel. Ja. Ist ja auch einfach ein Abfallprodukt, das halt mit Grund ausgeschieden wird. Also bitte, das soll niemand trinken. Es hat halt auch wieder so einen ganz komischen natürlichen Claim. Und ich finde so zwei Punkte ganz interessant. Und zwar ist es ja eine ganz klare Absage an Wissenschaftlichkeit. Und ich finde, es hat schon fast so ein psychologisches Phänomen dahinter, dass man sich davon bevormundet fühlt. Also man lehnt es irgendwie ab, dass ein anderer Mann einem was sagt. Und das wird dann halt mit so Aufwachen kodiert. Ja, dieses Verständnis von Wissenschaft, das sich ja auch während Corona total stark gezeigt hat, also so eine Absage eigentlich an Metastudien, an Evidenz, an allen Prinzipien, ist halt auch eine totale Pipeline in ja andere problematischere, fast noch problematischere Einstellungen, wie zum Beispiel Rechtsextremismus oder auch Verschwörungsglaube, Autoritarismus, you name it.
Ja, voll.
Romich als Pipeline in Esoterik und Verschwörungsdenken.
Wir kennen sie alle, die Ernährungs- und Fitnessbranche. Es gibt wohl wenige Themen, die so unübersichtlich und pseudowissenschaftlich diskutiert werden. Und auch das hier sieht erstmal so aus wie ganz harmlose Fitnesswerbung, wie ganz einfache Ernährungstipps oder sogar Männlichkeitscoaching. Aber hinter diesen Videos steckt viel mehr, ein komplettes Weltbild. Es geht um Gottesnahrung, um das Erwachen aus der Matrix und extrem strenge Fitnesspläne, denen man unbedingt folgen muss, um endlich wieder männlich zu sein. Fast schon wie bei der esoterischen oder New Age-Strömung. So, ich habe jetzt ja schon einige Schlagworte auch genannt, wie zum Beispiel die Gottesnahrung. Die ist ja ganz typisch für diese Szene. Und vielleicht fangen wir aber trotzdem nochmal ganz von vorne an. Was würdest du sagen? Was ist die Rohgang? Was machen die und woran glauben die Anhänger der Rohgang?
Also ganz oberflächlich gesprochen sind es eigentlich Fitness- und Ernährungsinfluencer. Aber, und das ist auch das Besondere daran, die inszenieren sich auch wie eine Art spirituelle Bewegung. Das wird zum Beispiel ganz deutlich an den Begriffen, die du ja auch schon teilweise genannt hast. Also zum Beispiel Gottesnahrung. Ich finde das natürlich auch ein ganz krass religiöser Bezug und auch so eine Überhöhung von Essen und auch wieder so ein Rückbezug nach so einer natürlichen Ordnung, so Gott gewollt. Und es gibt auch ganz viele so Formulierungen wie aus der Matrix erwachen. Und das sind alles super esoterische Begriffe, die implizieren, dass die Rohgang selbst und auch die Anhänger in der Rohgang aufgewacht sind. Also dass sie in so eine Art höhere Wahrheit aufgestiegen sind und so ein bisschen auf das System zurückgucken. Und so dieser Rohweg, also rohes Fleisch essen, Rohmilch trinken etc. etc., obwohl die Wissenschaft sagt, tut's nicht. Zum Beispiel im rohen Fleisch sind anscheinend super viele Parasiten drin. Lecker. Und das ist halt, das finde ich, ist ja auch so ein Aspekt von so Verschwörungsglaube, dass es da eben keine Kriterien von Wissenschaftlichkeit gibt. Wir haben ja gerade dieses Video auch gesehen, die fühlen sich ja der Wissenschaft erhaben. Und was ja wirklich so ein Kriterium von Wissenschaft ist, ist ja die Fehlbarkeit.
Ja.
Ich habe mir zum Beispiel auch so Besprechungen angeguckt, wo eben ganz deutlich wird, dass bei der Rohgang oftmals gibt es einen richtigen Aufhänger. Aber die Hälfte davon stimmt einfach nicht.
Das ist ja auch bei Verschwörungsideologien. Ich hatte auch mal irgendwie so ein Video angeschaut, da ging es dann um, also während Corona war das, da ist ja auch so ganz groß geworden. Und dann wurde irgendwas über die spanische Grippe gesagt und anhand dessen, also da wurde dann auch ganz antisemitisches Zeug und sowas geredet. Und die ersten 5 oder 6 Fakten, die habe ich alle nachrecherchiert und die waren alle wahr.
Hm.
Und danach ging es aber los. Und ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass Leute halt quasi, die halt das unkritisch gucken oder sogar vielleicht auch kritisch gucken, die recherchieren halt dann die ersten paar Sachen, die sie gehört haben, recherchieren sie nach und so, hey krass, das stimmt ja wirklich. Und dann vertrauen die der Person und dann kann man halt eigentlich sagen, was auch immer man will. Und ich glaube, genau sowas, das ist halt genau die Strategie von so Verschwörungsideologien.
Voll. Und zum Beispiel ein Punkt, der so ein bisschen in so menschenfeindliche Ideologien abdriftet, ist auch dieser Sozialdarwinismus.
Mhm.
Also das ist ja auch ein Punkt, den ImpfgegnerInnen während Corona ja auch schon hatte, so dieses Ding, ich bin stark genug, ich bin gesund genug, ich schaffe das. Und das Argument jetzt für die ganzen Schutzmaßnahmen war ja auch, die Schwächeren der Gesellschaft zu schützen. Und so dieses ganze Rohmilch trinken, dieses ganze, auch dieser Hochhype von Bakterien hat so einen Gedanken der Abhärtung dahinter. Also man müsse sich durch Bakterien abhärten, um dann zur Stärke zu kommen. Und das ist halt ganz klar sozialdarwinistisch, weil es davon ausgeht, dass vermeintlich schwächere Menschen weniger wert sind. Also dass die vielleicht auch überflüssig sind oder dass auch die nicht geschützt werden müssen.
Ja, und dann aber natürlich auch mit also Schwäche und Stärke so auf eine bestimmte Weise besetzt.
Ja.
Also dass man halt sagt, ja, Schwäche ist halt zum Beispiel, wenn man körperlich schwach ist oder dann zum Beispiel auch behindert ist. Ja, voll.
Also es ist eine ganz starke Normalisierung geht damit auch einher.
Ja, total.
Klar, Vergleiche mit Nationalsozialismus immer sehr, sehr schwer. Aber auch da gibt es ja zum Beispiel dieses eine Buch über Erziehung, das ja auch sehr stark auf so eine Abhärtung von den Kindern eben abzielt.
Yeah.
Und so groß ist der Spagat auch gar nicht, weil alles, was die Rohgang so propagiert, also diese Erhöhung von Natürlichkeit, von Gesundheit und auch von so einer Stärke und Natürlichkeit, ist halt, sind halt auch so Grundsätze, die auch in der Lebensreformbewegung drin waren. Und die Lebensreformbewegung ist eine Bewegung, die sich so um 1900 formiert hat, auch so ein bisschen an Reaktion eben auf die Industrialisierung, auf so eine moderne. Und die eben wieder so zurück zur Natürlichkeit, eben Stärke und ja, auch so einer Gesundheit und so weiter wollte. Und die ist sehr unterschiedlich zu bewerten, weil es gab da eben auch sehr regressive Teile in dieser Bewegung, die dann auch mit Verschwörungserzählungen, Antisemitismus, eben Sozialdarwinismus und so weiter aufgefallen sind und die dann auch nämlich während des Nationalsozialismus sehr sich eingegliedert haben.
Also im Prinzip ja schon ganz ähnlich auch zu vielen Bewegungen heute.
Ja.
Ja. Ich habe irgendwie mal so ein, ich war mal bei einem Vortrag von einem, da ging es auch um Antisemitismus und da haben wir den Film Heidi besprochen. Und Heidi, oder die Serie, Heidi ist ja so auch in so einer Zeit groß geworden, als so die Industrialisierung immer weiter vorangekommen ist. Und im Prinzip war Heidi auch so eine Darstellung davon, dass halt so dieses traditionelle Leben viel besser ist, weil alles in der Stadt ist ja ganz schlimm und ganz blöd und dann aber auf den Bergen ist alles total schön und so. Und es hat mich gerade irgendwie total daran erinnert und sehr wahrscheinlich aus einer ähnlichen Zeit, oder nicht?
Ich finde, es passt voll gut, weil Clara hieß ja die andere, die saß ja auch im Rollstuhl. Am Ende hat sie ja laufen gelernt durch Heidi.
Und das ist ja total absurd.
Ja, und die wurde ja auch immer so, die war ja so ganz bleich und sah ja auch so ein bisschen aus wie so eine Puppe.
Yeah.
Und Heidi war ja das komplette Gegenteil, so ganz sprudelig. Und die hat bestimmt auch Rohmilch getrunken, ich sag's dir.
Ja, safe. Die haben ja auch so die eigene
nur Rohmilch getrunken.
Oder nur so Ziegenrohmilch.
Stimmt, Ziegenrohmilch.
Genau, ich hatte mir noch eine andere Frage notiert und zwar geht es da nochmal so um Männlichkeit, weil irgendwie, wir hatten es ja auch schon ein bisschen davon, dass ja eigentlich bisher fast nur Männer auch diese Videos drehen oder ich glaube sogar nur Männer, also weiß nicht, ob du schon irgendeine Frau gesehen hast, die das
die
macht.
Die Partnerinnen,
aber
es gibt die Partnerinnen, okay. Die jeweils auch Videos drehen, also genau, aber die sind auch nicht im Kern der Rohgang. Also bei zum Beispiel den ganzen Videos, die wir jetzt angeguckt haben, da sind also die Frauen, die existieren, aber die machen dann auch, die machen auch so ein bisschen eigenen Content. Aber so dieser Kern der Rohgang ist eine Männergroup.
Das heißt, die richtet sich auch erstrangig an Männer?
Ja.
Und wieso?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich vor allem an Männer richtet. Und ich habe da zum Beispiel so eine Dokumentation gesehen vom Y-Collective. Und die haben eben so eine Person begleitet, die die interessanterweise auch so eine ähnliche Biografie hat wie jetzt dieser Coach Aaron. Also so diese Story vom geläuterten Mann, der vielleicht auch wieder zurückfindet zu so einer Männlichkeit. Und so die Person hat sich halt wirklich genau an diese ganzen Ernährungssachen gehalten, hat das wirklich mit einer Motivation heraus, mit einer Untergebenheit fast schon, mit einem Drill verfolgt. Und so diese Rohgang ist eben genau für Männer oder für junge Männer, für wahrscheinlich auch schon Teenies und so weiter attraktiv, die sich eben so ein bisschen verloren fühlen, die sich vielleicht so ein bisschen entmachtet fühlen, die so ein bisschen lost sind einfach in der Gesellschaft und so diese ganz klaren Anweisungen, wie du dich zu ernähren hast und wie eben auch, genau, wie du dich bewegen sollst, wie dein Sport ist und so weiter.
Ja.
Und auch dieser Glaube an so eine Wahrheit, so eine Erweckungserzählung gibt halt einfach Orientierung und so Selbstermächtigung.
Ja, und, vor allem auch diese, ja, ne, diese Erweckungserzählung, weil die sind ja voll oft so, ja, ich war früher auch so und ich war auch voll lost und wusste nicht, wo es hingeht und jetzt habe ich meinen Weg gefunden und dann hat man natürlich die Hoffnung so, ja, okay, vielleicht kann ich halt genauso auch meinen Weg finden.
Ja.
Es ist halt dann auch ganz klar, dass man dann ganz viel Identifikationspotenzial darin sieht.
Ja, ja. Und ich finde, das ist so eine ganz interessante Verbindung zwischen Esoterik und Disziplin. Also so eine Verbindung zwischen diesem, genau, diesem Versprechen auch an, also ich meine, Verschwörungsideologien haben ja meistens einfach diesen Zweck, auch so eine Art Selbstermächtigung und so eine Kontrolle wieder zu gewinnen und sich gleichzeitig auch aufzuwerten, weil man eben zu dem Kreis der Ausgewählten gehört, die es gecheckt haben. Was jetzt bei dieser Rohgang so spannend ist, finde ich, ist, dass sie eben genau diese Esoterik, dieses ganze sowieso schon sehr anschlussfähige mit, ja, zu diesem Körperlichen, mit dieser Inszenierung und eben auch ja, diesem richtigen Lifestyle verbinden.
Yeah.
Und auch in Bezug, wir sprechen ja noch viel über Geschlecht und es gibt auch eine esoterische Herleitung eben von einem Geschlechterverhältnis. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die, glaube ich, die Rohgang auch mit anderen Coachings, Coaching-Formaten und so weiter zu tun hat, auch weibliche. Und aber auch so dieses Gerede von weiblicher und männlicher Energie.
Oh mein Gott.
Ja. Ja. So, das Grundlegende ist zu sagen, es gibt eben eine männliche Energie, die ist irgendwie stark, die ist bestimmend, die ist dominant und hart. Und dann gibt es eben die weibliche Energie, die ist halt emotional, die ist soft, die ist weich. Und ja, so alle Klischees, die man eben so kulturell mit Weiblichkeit und Männlichkeit verbindet. Und genau, ich würde das halt so als Platzanweiser einschätzen. Also die machen halt ganz klar, wo Männer und Frauen in der Gesellschaft stehen haben. Mhm. Und das Perfide daran ist halt, es wird noch nicht mal, sag ich mal, biologistisch oder wissenschaftlich erklärt. Und also es wird halt so ja, esoterisch erklärt. Und dadurch gibt es gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu belegen oder nicht zu belegen, weil es ist einfach so. Es ist so, ja, Teil einer kosmischen Ordnung.
Ja, ich glaube, so eins der größten Probleme ist halt, wenn man sagt, ja, Männer sind halt einfach so wegen ihren Energien und Frauen sind halt einfach so wegen ihren Energien, dann wirkt es ja so, als könnte man so gar nichts machen. Du hast ja vorhin auch von so einem Erwachen aus der Matrix gesprochen und da fände ich es, glaube ich, ganz cool, wenn du es nochmal genauer erklären könntest, was es damit auf sich hat.
Genau, Matrix, den Film haben die meisten wahrscheinlich gesehen und so diese Schlüsselszene ist ja einfach, wo, wie heißt der?
Neo.
Wo Neo diese beiden Pillen hingehalten werden, so die rote und die blaue.
Ja.
Und er nimmt eben die rote und dann entkommt da der Matrix. Und die Matrix ist eine Art Scheinwelt. Also die Matrix ist was Falsches. Die Matrix ist was, was durch, ja, durch, in dem Falle sind es, glaube ich, künstliche Intelligenz. Aber also sozusagen, was die Rohgang denken würde, sind es eben Staat, die Wissenschaft und die Pharmaindustrien, die so eine Art falsche Welt aufrechterhalten. Und man selber lebt eben in diesem falschen Glauben der Matrix. Und dieses Moment des Erwachens aus der Matrix ist der Moment, wo man selber eben die Wahrheit sieht. Mhm. Also im Falle der Rohgang wäre es jetzt nicht, dass wir sozusagen als Energieversorgung für die KI fungieren, sondern es wäre, dass die Gesellschaft verweichlicht ist, dass die Gesellschaft dekadent ist und dass wir auch belogen werden von Staat, von Pharmaindustrie und so weiter. Und
also die größte Verschwörungsideologie, die es gibt. Und die ist ja dann eigentlich auch fast immer antisemitisch. Ne? Also diese, ja, mit der Elite, die es irgendwie gibt. Und
genau,
dann wollen die einen irgendwie im Underground kontrollieren oder so. Also so, das ist ja ganz berühmt. Oh Mann.
Voll. Also es ist ja oft auch personell, weil dann irgendwie darüber gesprochen wird, dass irgendwie, weiß ich nicht, Soros oder sowas das und jenes Projekt macht. Also es gibt dann schon so einzelne Personen, die so identifiziert werden, aber generell ist es ja oft so eine Art Schweigen. So, wir werden kontrolliert von, und dann ist es auch wieder so, naja, man weiß schon von wem.
Yeah.
Also es ist so eine Lücke, die ja oft benutzt wird. Ich habe bei der Rohgang wenigstens wirklich Stichhaltiges gesehen. Es gibt in dem einen Video auf jeden Fall deutliche antisemitische Bezüge. Ansonsten ist es aber oftmals so diese Lücke,
ja,
und halt
genau,
so diese sowieso bekannte Codierung und so.
Man kann es ja auch, also das ist ja das Gute in Deutschland, dass also zumindest streckenweise sehr gut darüber aufgeklärt wurde und dass halt das schnell erkannt wird auch, ne? Und dann lässt man halt diese Lücken, die dann halt Interpretationsraum bieten. Und dann werden halt die ganz krassen Sachen in irgendwelchen Telegram-Gruppen rumgeschickt oder so.
Ja. Genau, es ist halt so eine Anschlussfähigkeit, weil auch so dieses Narrativ der roten Pille, also Red Pill, ist ja mittlerweile auch sehr bekannt im Sprachgebrauch. Ich meine, wir im Podcast-Namen spielen wir so ein bisschen ja auch darauf an. Und die Red Pill ist eben genau so in maskulinistischen Kreisen zum Beispiel sehr weit verbreitet, um zu checken, dass Feminismus übermächtig geworden ist zum Beispiel und auch die Männlichkeit unterdrückt und so weiter. Und auch da ein ganz witziger Clou, also eigentlich überhaupt nicht witzig, aber auch so diese Verschwörungstheorie, oder Verschwörungserzählung, dass Feministin oder Feminismus die Welt zum Einsturz gebracht hat, ist auch jüdisch gecodet, weil man eben davon ausgeht, dass eben die Juden wiederum hinter dem Feminismus stecken.
Echt?
Genauso wie damals hinter der Aufklärung oder hinter jeglicher progressiver Bewegung. Ja. Diese Anschlussfähigkeit in Verschwörungsideologien ist offenkundig durch diese Matrix-Analogie und eben aber auch in maskulinistische Kreise und aber auch extrem rechte Kreise würden von Red Pill sprechen. Also zum Beispiel Martin Sellner benutzt auch diesen Begriff.
Ja. Also dann fasse ich jetzt noch einmal zusammen. Die Rohgang, die ist weit mehr als nur ein harmloser Lifestyle. Vielmehr möchten die Anhänger aussteigen aus einer verweiblichten und falschen und weichen Gesellschaft. Sie erschaffen dabei ein neues Weltbild und berufen sich ironischerweise auf ein extrem veraltetes Weltbild. Strenge Teilung von Mann und Frau oder Gottesnahrung stehen ganz oben auf der Liste. Verpackt wird alles in einer modernen, pseudowissenschaftlichen Hülle, in der Mann aus der Matrix erwacht und sich über alle erhebt. Feminismus und Wissenschaft sind mit ihren fortschrittlichen Ansichten eine große Bedrohung, weil sie von einer vermeintlich natürlichen Ordnung abweichen. Wir sehen also, alles ist sehr spirituell aufgeladen, wodurch die Ideologie aber leider auch anschlussfähig wird. Sie tritt nicht offen politisch, sondern eher natürlich und ganzheitlich auf. Und doch sehen wir bei genauerer Betrachtung, dass sie alte Rollenmuster heraufbeschwört, Antifeminismus verstärkt und wissenschaftliche Erkenntnisse untergräbt. Esoterik und Verschwörungsglaube werden zu einem Transportmittel für reaktionäre Geschlechterbilder.
Echte Männer? Was deutlich geworden ist, ist, dass Geschlecht in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Also klar, es geht vornehmlich um Ernährung, Fitness und dennoch hat zum Beispiel das ganze Esoterische schon diese Komponente, dass es eigentlich Geschlechter ja festzurrt und denen ja deterministische und ganz feste Eigenschaften gibt. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer in diese Rohgang einsteigt, landet bei noch mehr Sachen.
Oh.
Und genau, ich habe jetzt noch so ein paar Videos mitgebracht, die dieses Geschlechterverständnis dieser Gruppe und vor allem von Conch Aaron noch ein bisschen deutlicher machen.
Wenn du ein emotionaler Mann bist, dann weiß ich, dass ich mit dir nichts zu tun haben will, weil du bist sehr weiblich. Du glaubst, weil du kämpfen kannst, weil du direkt jemanden angreifst, bist du männlich? Nein, Frauen haben ihre Emotionen meistens nicht im Griff. Das ist, was weiblich ist. Das ist, eine Frau kann in gewissen Situationen jetzt, wenn auf uns geschossen wird, als Beispiel, kann eine Frau nicht rational denken. Die schreit, die kriecht. Ah. Ein Mann ist derjenige, der sagt, komm, alle runter. Verstehst du? Das ist, so sind wir einfach gebaut. Von den Hormonen und so weiter.
Was? Ja, okay. Wir sind einfach so gebaut von Hormonen, wenn jemand auf mich schießt. Und also ich kriege ja dann Angst, weil ich bin eine Frau, aber wenn ich jetzt ein Mann wäre, dann habe ich natürlich keine Angst. Wie absurd diese Aussage einfach ist.
Ja, also als würden nicht auch Frauen beispielsweise Polizistinnen sein oder im Militär sein und so weiter. Als genau, ist genauso das, was ja auch schon bei diesem Energieding so ein bisschen angeteasert wurde, jetzt halt nochmal auf die Biologie gebracht. Also das ist wirklich ein felsenfestes Weltbild, weil Geschlechter sind nicht nur wegen der Energie, sondern auch wegen der Biologie und wegen ganz vielen anderen Sachen ganz klar. Von dieser männlichen und weiblichen Energie, da wird ja dann oftmals auch so in diesen Kreisen so betont, dass beides irgendwie gut ist und so weiter. Aber ich finde, was da ganz viel mitschwingt, ist auch einfach, dass Frauen nicht ernst genommen werden.
Ja, schon.
Er hat ja auch eine Beziehungsperson, also eine Frau, mit der er auch zusammen ist. Und er hat da so einen Streit geschildert, was ich auch total entlarvend finde, weil er hat nämlich erzählt, dass sozusagen im Streit auch Frauen sozusagen emotional werden und hat dann so ein Bild gezeichnet, wie so die Frau mit den Fäusten an eine Brust trommelt oder sowas. Und er, also als Mann, muss dann halt rational und ruhig sein und sozusagen die Frau beruhigen. Und ich finde das richtig krass, weil das so transportiert, dass Frauen nicht ernst genommen werden sollten. Und mich erinnert das auch total an dieses Hysterie-Ding.
Ja.
Also diese mehr oder weniger erfundene Krankheit aus dem 19. Jahrhundert auch schon wieder, wo eigentlich so dieses Unwohlsein von Frauen im Patriarchat als Hysterie abgetan wurde, also als was nicht Rationales, als was Krankhaftes, als was, was man am besten noch mit einer Lobotomie behandelt, damit die Frau auch überhaupt nicht mehr auf die Idee kommt, dass sie Rechte verdient hat. Und das ist halt so ein krasser Machtmechanismus, Frauen die Rationalität abzusprechen.
Ey, aber wirklich, ja, ich finde es halt auch voll krass, wenn ich mir drüber nachdenke, jetzt zum Beispiel auch, wenn ich an meine eigene Beziehung denke, wenn ich dann aber über das Gefühl nachdenke, dass es braucht, um so emotional zu werden, um so, also eigentlich auch schon, ich sag jetzt mal, verrückt zu wirken nach außen hin, da muss wirklich ganz schön viel passieren. Und wenn dann halt auch noch jemand dir gegenüber sitzt, der dann auch noch so ist, so, ja, die Alte, die dreht halt schon wieder durch, dann verschlimmert es es ja noch. Und dann ist man ja wirklich irgendwann an dem Punkt, da ist man so verzweifelt, wenn man die ganze Zeit nicht ernst genommen wird.
Und weißt du, was auch richtig krass ist und was da auch mitschwingt? Nämlich eigentlich die Aussage, Frauen dürfen keine wichtigen Jobs machen. Weil auf Frauen kann man sich nicht verlassen. Frauen sind, die können in Stresssituationen, die können darauf, wenn es ankommt, können die nicht richtig handeln.
Yeah.
Frauen haben einen höheren Körperfettanteil als Männer. Verstehst du, was ich sagen will? Weil sie Mütter werden. Also Bruder, nimm doch endlich ab. Du bist weiblich. Dein Fettgehalt sagt mir, du bist weiblich. Du hast wenig Testosteron, du hast Titties. Als Mann, wen willst du denn füttern mit deinen Brüsten? Wen willst du nähren? Überlass das mal der Frau. Geh mal raus, mach ein paar Liegestütze und werd mal Krieger, weil unsere Krieger sind ausgestorben. Weil es gibt es nicht mehr heute. Das gibt es nicht mehr.
Alle Krieger, was ist für dich ein Krieger?
Ein Krieger, Bro, ist jemand, der seine Familie beschützen kann, der sich selber beschützen kann, der zuerst den Wert in seinen Körper sieht, weißt du, in seine Gesundheit. Weil ein gesunder Mann kann für seine Familie sorgen.
Du so, nicken.
Ja, das hat er gesagt. Und also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist eigentlich dieser, die haben so einen ganz bestimmten Duktus, wie die reden. Ich kann das gar nicht nachmachen.
Doch, so voll aggressiv immer so, die reden, die sind auch immer so nach vorne geneigt und sind so gar nicht entspannt. Dann ist der so, sag mir, was ist ein Krieger? Also so voll.
Ich finde zum Beispiel die erste Aussage, die echt heftig ist, ist Männern, die vielleicht nicht so durchtrainiert sind, also die in deren Aussage dick sind, dass die weiblich wären, auch wegen Testosteron und so weiter. Und ich finde, da wird auch wieder so Weiblichkeit mit Weichheit assoziiert und auch so mit Undiszipliniertheit. Und der Mann darf keine Schwäche zeigen. Also es wird auch wieder Figur. Also ein trainierter Körper wird mit Leistung assoziiert.
Ja, voll.
Und mit Stärke, mit Härte, mit Männlichkeit letztens. Auch mit Dominanz gegenüber sich selbst und Härte gegenüber sich selbst. Also so, es hat auch was extrem Fettfeindliches natürlich. Mit dieser Assoziation von Menschen, die nicht so krass durchtrainiert sind oder nicht dem Ideal, dem gesellschaftlichen Ideal entsprechen, seien dann nachlässig oder sowas. Was auch dabei ist, ist dieses Bild vom Mann als Krieger, der die Familie beschützen muss.
Mhm. Ob sie will oder nicht. Nee, aber eigentlich, was ich da auch voll interessant finde, weil die sind ja so mega feminismusfeindlich und so alles, was irgendwie Frauen emanzipiert, ist ja schlecht und so. Und dann gleichzeitig aber von sich zu behaupten, man ist der Beschützer der Frau, ist ja voll absurd, weil man ja sagt, ja, ich beschütze Frauen, aber ich beschütze sie halt nur in dem, wo ich finde, dass sie beschützt werden sollte. Und wenn sie jetzt aber halt Ansprüche an irgendwas hat, dann beschütze ich sie halt nicht, ist mir doch egal. Also so, und das ist ja komplett absurd eigentlich und auch paradox.
Ja, ich frage mich auch eher, ob es dann Schutz sowas wie Führung bedeutet.
Ja,
also sozusagen
Kontrolle.
Der Mann als Führer, der auch vielleicht das letzte Wort hat in einer Beziehung, weil gehen wir so ein bisschen zurück. Frauen sind ja eh nicht rational und ob die überhaupt mit Geld umgehen können, I don't know. Und ob Frauen überhaupt wissen, was sie sozusagen anziehen. Also auch da vielleicht wieder der Schutz von Frauen vor sich selber. Nicht, dass sie sich zum Beispiel zu knapp anziehen. Also das
vor
sind jetzt nur Spekulationen.
Auch, ne?
Ja, aber es finde ich sehr folgerichtig, daraus diese Argumentation zu drehen.
Ja, total. Okay, hast du noch mehr Videos?
Viele.
Wo sind wir hier gelandet, dass das in Ordnung ist? Wo, deshalb, guck mal, lass uns mal LGBTQ zum Beispiel ansprechen. Das ist auch ein Thema. Ich möchte niemanden bashen und ich bin wirklich dafür da, dass jeder das ausleben sollte, was er ausleben sollte. Jeder sollte das tun, was er tun sollte. Nur bitte zieht die Kinder nicht mit rein. Das ist, wo ich ein Riesenproblem habe. Nur bitte packt es nicht in unser Gesicht.
Zieht die armen Kinder da nicht mit rein. Okay, alles klar.
Ja, also neben, und das ist ja auch sehr folgerichtig, also mit eben diesem Bild von Geschlecht, von Familie, von Gesellschaft, ist es folgerichtig, queerfeindlich zu sein.
Wie meinst du?
Weil es erstens in dieser esoterischen Welt ja auch immer, es geht ja ganz viel so um Pole, um Ergänzung, um so ein Prinzip von Dualität und Binarität, was sich eben in den Geschlechtern widerspiegelt. Also Männlichkeit und Weiblichkeit ergänzen sich eben, ergeben zusammen was Ganzes. Und das wird als ja als Muster eigentlich über die ganze Welt gelegt. Und Queerness zum Beispiel oder auch Abweichung von der Norm, von einem stählernen Körper oder auch jetzt ein Mann, der zum Beispiel sich, der in seiner Weiblichkeit ist, sei es jetzt in seiner weiblichen Energie oder weil er zu wenig Testosteron hat, würde ja auch abgewertet werden. Mhm. Und so diese Abweichung, die wird eben als Gefährdung inszeniert. Und so der Ausschnitt, ganz klar, es ist super queerfeindlich, da wird ja auch ein queerfeindliches Narrativ bemüht, nämlich dieses, in jeder Folge kommt es einfach, dieses Narrativ der Frühsexualisierung, also dass die Sichtbarkeit von queeren Menschen Kinder verderben würde. Und das habe ich jetzt auch nicht gezeigt, da kommt nämlich der Antisemitismus mal ganz konkret. Da wird auch davon gesprochen, dass genau, dass es eine Art Verschwörung eben ist.
Ja.
Und es geht nicht nur gegen Queere, sondern es geht allgemein gegen Wokeness. Beispielsweise sprechen sie sich auch gegen Black Lives Matter aus und so weiter und sozusagen gegen alle, also gegen alle progressive Bewegungen eigentlich.
Ja, und ich finde ja bei dem Video, und das ist aber noch weniger offensichtlich, weil es, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch noch nicht so angekommen ist, ist auch kinderfeindlich. Also auch zu sagen, ja, Kinder können irgendwie geformt werden, wie so ein Tonblock oder so, können gebrochen werden, die sind irgendwie, brauchen irgendwie Anleitung und Führung. Das ist ja auch alles so aus so Entwicklungen entstanden, wo man gesagt hat, ja, man muss Kinder eigentlich verprügeln, damit sie halt Recht und Ordnung lernen. Und also da spielt er ja auch voll rein, dass er halt so sagt, so ja, aber die armen Kinder, die sind total beschützenswert, die können keine eigene Verantwortung übernehmen, die können nicht selber nachdenken, die folgen im Prinzip blind und deswegen müssen wir halt quasi alles, was Kindern irgendwie ausgesetzt wird, total streng kontrollieren und so. Und natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass Kinder gar keine Grenzen brauchen und dass man das überhaupt nicht irgendwie gucken sollte, also wo Kinder, also womit sich Kinder auseinandersetzen und womit sie sich nicht auseinandersetzen. Aber es ist halt schon ganz klar, dass Kinder, wenn sie homosexuell sind, dann werden sie homosexuell oder dann sind sie es ja auch einfach schon. Und wenn sie es nicht sind, dann wird es ihnen nicht schaden, wenn, keine Ahnung, ein queeres Paar durch die Straßen läuft, Händchen haltend. So, also so formbar sind Kinder halt dann doch nicht.
Zumal ja auch die Angst, dass queere Menschen Kinder zu Queerness verführen würde, ja auch per se queerfeindlich ist, weil wärst du nicht queerfeindlich, wär's dir egal.
Ja, total.
Also wenn es für dich kein Problem darstellen würde, dann wäre dir ja auch eine Verführung egal, die es natürlich überhaupt gar nicht gibt. Weil
Alleine was für ein absurd sexuelles Wort Verführung ist. Und was ja dann, also was so in Reality passiert ist, dass halt irgendwie da eine Serie ist für Kinder und dann ist da halt nicht Vater, Mutter, Kind, sondern da ist halt Mutter, Mutter, Kind. So. Und dann sagt man, oh mein Gott, die Kinder werden verführt. Und das klingt halt dann so total dramatisch, aber eigentlich sind halt die Inhalte genau dieselben, nur dass halt da zwei Mamas sind. Also so whatever einfach. Richtig absurd.
Ja, und ganz deutlich wird für mich auch die Stellung des Mannes in solchen Videos, weil historisch und kulturell ja oft Frauen und Kinder ja gemeinsam in Haufen gesteckt wurden ganz viel. Also Frauen werden zum Beispiel infantilisiert und an sich haben Frauen und Kinder ja auch in diesem Denken ähnliche Eigenschaften ja auch, nämlich dass sie nicht für sich selber rational denken können und dass sie ja so einen starken Mann brauchen, der eben für sie rational denkt und sie auch beschützt.
Ja.
Also genau diese Kriegerposition, die ja aufgerufen wurde vorher.
Und das ist ja auch dann wieder, und das finde ich halt voll krass, weil ich habe das Gefühl, da sind Frauen in unserer Gesellschaft, also zumindest in Deutschland, schon viel weiter, dass wir zum Beispiel auch sowas machen können wie Jeans tragen. Also so Sachen, wir müssen quasi nicht ständig unsere Weiblichkeit beweisen. Mhm. Aber bei Männern ist es ja noch viel stärker stigmatisiert, dass halt Männer irgendwie Röcke tragen, macht ja eigentlich so gut wie niemand. Klar, also jetzt hier in Berlin vielleicht mal, aber ja, sonst deutschlandweit eher nicht. Und dass halt Männer auch eigentlich immer wieder beweisen müssen, dass sie wirklich ein Mann sind und wie viel Druck da halt dann auch da ist. Und da, also da spielen die ja nochmal voll mit rein. So.
Ja, 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 voll. Also das Beispiel, das du gerade genannt hast, würde ich halt auch mit Misogynie ein bisschen erklären, ja, weil halt total Weiblichkeit kulturell einfach abgewertet ja wird. Und
aber dadurch, das bedeutet ja nicht, dass Männer dann nicht trotzdem real diesen Druck haben.
Ja, quasi total.
Und das ist ja, ja auch das, also wir sprechen halt immer von Männern und Frauen, aber eigentlich müssten wir halt von Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen. Und dann können wir halt nicht so tun, als ob halt Männer davon nicht auch betroffen wären. Weil die ja sind ja am Ende die, wo halt der Druck da ist. Also die werden zwar nicht unterdrückt in dem Sinne wie Frauen jetzt irgendwie wirtschaftlich oder so, aber der Druck ist trotzdem da und die sind quasi auch dazu angehalten, das immer wieder aufrechtzuerhalten. Und genau sowas propagieren die ja hier.
Und die üben ja schon ziemlich starken Druck aus yeah gegenüber sich selber.
Ja,
also
total.
Es hat ja schon einen sehr kontrollierenden Charakter irgendwie, yeah, diese ganzen Vorstellungen von der vermeintlichen Männlichkeit gegen eine weibliche Gesellschaft und so weiter wiederzufinden. Und yeah, man merkt ja, wie anstrengend das ist. Also es ist ja ein riesiger Aufwand mit sehr viel Druck verbunden. Und ja,
ja, und birgt ja auch reale Gefahren, ne? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, also mein Freund ist halt mehr so, würde ich sagen, entspricht äußerlich mehr so einem Stereotyp. Und mein bester Freund ist halt eher so, die würden sagen, der ist verweiblicht. Und der erfährt zum Beispiel auch, wenn er alleine unterwegs ist, ganz oft so, dass Männer ihn aggressiv angehen und erfährt dann zum Beispiel auch mehr Gewalt und so. Also auch da quasi, sobald Männer, ich sage jetzt mal, weiblich gelesen werden, sind sie halt auch viel öfter Angriffspunkt für genau solche Männer. So, nicht, dass ich jetzt, also ich weiß ja nicht, ob der in seiner Freizeit Männer verprügelt, aber ne. Genau. Okay, weiter.
Bei mir geht es darum, wirklich um alle Menschen natürlich, Männer und Frauen, aber ich weiß, dass gerade, wo die Suizidrate am höchsten ist, ich weiß gerade, wo, es ist eine Zeit, wo es Männer schlechter geht als je zuvor, weil sie nicht mehr dieses Kriegerische ausleben können, weil sie nicht mehr männlich sein dürfen in einer toxischen Welt, weißt du, in einer femininen Welt, in einer Welt, wo der Regenbogen dich an etwas anderes erinnert als das, was er wirklich ist, weißt du?
Also der Aufhänger war zu sagen, dass Männer höhere Suizidraten haben, was
ja
ein Fakt
stimmt,
ist.
Genau.
Das stimmt total. Ja. Und begründet wird das Ganze mit Queerness und mit eigentlich
stimmt
Feminismus in dem Sinne, weil wir leben in der toxischen
ja
femininen Welt.
Und genau, weil Männer nicht mehr hart sein dürfen, oder?
Weil Männer nicht mehr hart sein dürfen, weil sie keine Krieger mehr sein dürfen. Es gibt ja auch diesen Trend der Male Loneliness Epidemic,
ja, genau,
die ja total viral gegangen ist. Und oder auch so zum Beispiel so derselbe Mechanismus ist ja auch so ein bisschen so diese Sache mit den Incels und so weiter. Und auch das ist halt grundlegend eigentlich misogyn, weil darunter liegt ja auch oft der Anspruch an Frauen. Zum Beispiel diese Male Loneliness Epidemic fand ich eigentlich ganz spannend, weil da wurden die bösen Frauen, der böse Feminismus dafür verantwortlich gemacht, dass Männer keine Frauen mehr abkriegen und deswegen alleine sind. Und statt bei sich selber anzufangen und sich zu fragen, okay, warum können Männer nicht mit ihren eigenen Gefühlen haushalten? Warum können sie keine Männerfreundschaften haben, wo es eben auch um Gefühle geht? Warum können sie sich vielleicht nicht auch Hilfe holen bei Problemen? Das ist
ja
nämlich oft auch eben dieser ausschlaggebende Grund für die höhere Suizidgefahr, dass eben Männer weniger sich Probleme holen, dass sie sich weniger Unterstützung holen, dass sie ja, auch impulsiver handeln und so weiter.
Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die sagen. Also dass die sagen ja quasi, Männer müssen wieder hart sein dürfen, aber in der Realität ist es so, dass Männer so sehr verinnerlicht haben, hart sein zu müssen, dass sie sich keine Hilfe holen. Und die tun aber ja so, als ob quasi Feministinnen das wollen und als ob halt die große Lösung dahinter ist, eben so hart wie möglich zu sein. Und das ist halt so ein kompletter Trugschluss, weil es ja eben genau andersrum ist. Also gerade Feministinnen stehen immer wieder auf und sagen so, Leute, das ist ein reales Problem. Männer müssen weinen dürfen. Männer müssen über ihre Probleme reden dürfen. Männer brauchen echte Männerfreundschaften, die sich nicht nur miteinander solidarisieren, weil sie irgendwie gemeinsam Frauen abwerten, sondern die wirklich füreinander so ein Unterstützungssystem sind. So, ne? Und dagegen sind die ja. Die sind ja gegen diese ganzen Sachen. Die sagen irgendwie hier, ja, ich habe jetzt hier meine Gang irgendwie aus ganz vielen Männern, aber worüber reden die den ganzen Tag? Die reden ja nicht darüber so, ja, ich habe wieder voll schlimm mit meiner Freundin irgendwie gestritten und eigentlich tut sie mir voll leid, weil sie hat voll geweint. Sowas sagen die nicht. Stattdessen sagen die, ja, Frauen sind so dumm und hysterisch, haha, lass mal zusammen um 4.44 Uhr Training machen.
Und die Gestützen machen.
Genau. Und da wundert es mich halt auch nicht, dass wenn sich halt diese ganzen emotionalen Themen aufstauen, dass man halt dann irgendwann mal keinen Weg mehr sieht und dass man dann so verzweifelt wird. So, und natürlich, Suizide sind nochmal viel komplexer und es ist immer falsch, nach der einfachen Lösung zu suchen. Genau sowas machen die auch. Und ich bin auch dafür, dass man das halt nicht so pauschalisiert, dass man sagt, wegen denen ist das jetzt nur so. Aber das ist auf jeden Fall eine Strömung, die da reinspielt.
Das erste Video war eben mit Angelo Carlo und dieser Angelo Carlo ist eben Gründer von Dem Rudel. Und der ist eben auch in diesem Podcast mit Coach Aaron und redet über Männlichkeit.
Ja, man muss einfach nur die eigene Seele anzapfen.
Vielleicht einfach auch noch so als Kontext dazu, das ist aus einer Doku und da hat sich ein Reporter von Funk ins Rudel gewagt und so ein kleines Selbstexperiment gestartet und da gibt es ganz gute Einblicke, oh finde ich, Gott. Wie ja. versucht das Rudel sich selbst zu finden.
Ist das ein P***, oder?
Oh, die alle Testo!
Gib mir mal ein bisschen. Ich beiß auch, aber ich schwör's dir, ich verspreche dir.
Es ist schon dunkel, wir sind seit 10 Stunden unterwegs mitten in die Pampa, um das Rudel zu treffen. Keine Sorge, du hast dich nicht verklickt, das ist hier keine Tierdoku, sondern wir treffen die Jungs hier.
Das Rudel ist für die Macher, die Hustler und die Träumer, die verstanden haben, dass wir in einer Welt leben, die immer softer wird und an maskulinen Werten festgehalten werden.
Genau, auch hier in dem Video ist zum Beispiel zu sehen, wie eine Gruppe aus Männern, natürlich oberkörperfrei, die gehen Eisbaden, die machen die Gestützen und die zelebrieren eben Männlichkeit in ihrer Gruppe aus Männern. Die Ideen vom Rudel und eben jetzt der Rohgang sind ja auch total ähnlich. Also das ist ja dieses Zitat in so einer weiblichen Welt.
Ach, das sind nochmal unterschiedliche Leute.
Das sind unterschiedliche Leute, ah, okay, genau. Ja. Aber die waren eben auch im Podcast eingeladen und die Ideen, die die vertreten, sind total kongruent, würde ich sagen. Also so diese Idee eben, dass die Gesellschaft verweiblicht ist und die Reaktion darauf ist aber noch mehr Stärke, noch mehr Härte, noch mehr Männlichkeit. Und genau, auch so dieser Ausschluss ja von Frauen, das ist eine reine Männergruppe und auch so diese Verbindung von Männlichkeit und Leistung, also dieser Hustle-Culture. Yeah. Also Männlichkeit erlangst du eben durch Erfolg, durch Geld machen, durch ja so dieses Hustlen, durch Fasten, Trainieren und dadurch wird man zum echten Mann.
Ja, weiß ich nicht, aber wenn ich mir das halt so anschaue, dann ist es halt so... Ich stelle mir das auch fast ein bisschen süß vor, wie die dann so sind, so, ja, und jetzt nimm dir noch so einen Spieß mit Fleisch drauf und dann filme ich dich dabei und dann können wir das nachher alles zusammenschneiden.
Ja, und es gibt ja wirklich einfach keinen Grund, warum die ganze Zeit OKF sind, also oberkörperfrei.
Ja, die sind einfach die ganze Zeit chillen, die so halbnackt miteinander.
Ja. Und die haben auch so eine ganz starke Abwertung von Männern auch, die nicht im Ideal entsprechen, das sind nämlich Versager und sie inszenieren sich aber dann als maskuline Macher. Mhm. Also diese Macherfigur und dieses Maskuline geht eben einher. Und das Rudel ist auch ganz schön elitär in dem Sinne. Also es hat wirklich irgendwie so den Vibe von einer maskulin-libertären Bruderschaft, also die ja auch mega schwierig sind, also so diese Burschenschaften und so weiter. Und das ist jetzt die hippe Burschenschaft mit ein bisschen Selbsterfahrung und ja, Liegestützen kombiniert. Und die lehnen oder werten ja auch alle wieder ab, die es eben nicht sind. Und die haben zum Beispiel die haben so Aufnahmekriterien. Zum Beispiel musst du selbstständig sein und so viel Geld verdienen. Also musst halt ein paar K oder sowas im Monat verdienen. Erst dann darfst du in dieses Rudel. So dieser Verbund aus Männern, die sich dann auch so vernetzen, das ist ja auch wirklich wieder so ein sich gegenseitig bevorteilen. Ja. Also dadurch werden ja auch Strukturen aufrechterhalten, die es eben in der Gesellschaft gibt, in der Männer einfach immer noch sehr viel mehr Ressourcen haben, in denen Reichtum Ungleichheit verteilt ist, in dem ja Chancen ungleich verteilt sind und in denen ja Frauen auch immer noch viel mehr unbezahlte Arbeit machen beispielsweise und sich dann auf solche männerbündnerischen Strukturen zu stützen, ganz schön unsolidarisch und unfair. Ja. Und es dann auch damit zu begründen, dass es halt einfach die Voraussetzung von Männern ist, so zu sein. Und Frauen haben ja eh ganz andere Rollen. Was ich auch immer wieder so paradox finde bei diesen ganzen sei, wer du wirklich bist und so weiter, Wenn du wirklich werden würdest, wer du wirklich bist, dann wäre es ja auch nicht so verdammt anstrengend. Dann müsste man ja nicht diese ganzen Disziplinen und diese ganzen Qualen durchleben. Und die Idee dahinter ist ja auch, dass man durch genau halt so ein männliches Verhalten zu sich selber, also zu seiner Männlichkeit finden würde, die ahistorisch ist und die eben angeboren ist. Und auch ein Blick in die Geschichte macht ja ganz klar, dass es immer verschiedene Ideen von Geschlechter gab, die verschieden mit verschiedenen Handlungen auch so weiter zusammengehangen haben. Also zum Beispiel jetzt auch bürgerliche Mütter in dem 19. Jahrhundert, da war es ja gar nicht schick, so richtig Mutter zu sein. Also die hatten ja Ammen, die gestillt haben und die haben mit den Kindern gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Und so diese Verbindung mit Mütterlichkeit und Frausein war da in einer gewissen Schicht ja auch aufgehoben. Und es zeigt für mich auf jeden Fall auch ganz krass, dass so diese Bilder von Geschlecht historisch eingebettet sind. Geht so ein bisschen jetzt um die Vernetzung und die Anschlusspunkte, weil was mir so aufgefallen ist bei der Rohgang, es fängt halt an mit Ernährungstipps und Fitnesstipps. Und man kommt dann in diese Pipeline, dieses Loophole und man kann von dieser Rohgang bei anderen Akteuren landen. Beispielsweise beim Rudel, die total maskulinistisch sind. Man kann aber auch weiter rechts landen.
Also die Leute haben einfach vergessen, wer sie sind. Zusätzlich wahrscheinlich mit der Ernährung, also weniger Testosteron etc. So, dass die dann einfach, ich weiß nicht, es ist nicht mehr cool, sage ich mal, männlich zu sein.
Ich würde sie trotzdem ganz kurz beschreiben und ihr könnt euch ja den Rest so dazu denken für alle, die es jetzt nicht sehen, weil es sind so zwei Typen, die sind beide blond und die haben so einen Seitenscheitel und die Haare so zur Seite gekämmt auf beiden Seiten und haben dann so Hemd, also so Anzug an, so, also nicht Anzug, sondern Hemd und so schwarze Hosen.
Okay. Auf einer Bühne bei Ikimel zum Beispiel setzen sich eine Hundemaske auf und gehen in den Käfig und dann wird gesungen, Schnauze halten, Leine an. So. Seid ihr verrückt? So. Oder sie ruft Fans auf die Bühne, irgendwelche Männer in Anführungsstrichen, auch Testosteron-Level -2, die da dann an Umschnall-Dildos lutschen und die Menge feiert das.
Hier wird ja Ikimel erwähnt und hier wird so ein Auftritt von Ikimel erwähnt. Das ist ganz witzig, weil das habe ich mehrmals gefunden. Das scheint wirklich, das scheint die so, genau, es gibt diesen einen Auftritt, wo Ikimel irgendwie, ich glaube, einen Mann aus dem Publikum in so einen Käfig sperrt und so die Männer rasten halt aus. So die rasten halt aus. Und so, die nehmen das dem Mann richtig übel, dass er sich in diesen Käfig hat sperren lassen und Testosteron-Level -2 gezeigt hat. und auch da wird so eine Dekadenzerzählung deutlich von so einer degenerierten Gesellschaft, die eben die falsch ist, die feminisiert ist, wo Männer eben in Käfige gesperrt werden statt andersrum, wie es eigentlich sein sollte und wo selbstbewusste Frauen, die halt offen mit ihrer Sexualität umgehen und die ja auch kapitalisieren. Ich meine, Ikimel ist total erfolgreich. Jetzt erstmal egal, ob man sie mag oder nicht. Sie ist eine Künstlerin, die eigentlich auch gar nicht so viel Neues macht, würde man Männer und Frauen in den Rollen vertauschen. Und die ist damit super erfolgreich und es geht denen halt richtig gegen den Strich.
Ich hatte jetzt auch ein bisschen das Gefühl, weil Ikimel steht ja schon auch für Feminismus, auch wenn sich die feministische Bubble nicht ganz einig ist, ob sie für Feminismus steht oder nicht. Und irgendwie wirkt es ja auch schon so ein bisschen so, ja, der Feminismus, die sind halt alle da ein bisschen crazy und machen da halt so komische Sachen, wie so auf Bühnen gehen und Menschen dafür feiern, also so solche Sachen, ne? Und das spielt ja auch, also mir begegnet es richtig oft, dass so irgendwelche feministischen Takes genommen werden und die dann so umgedreht werden und dann wird dann so ein Beispiel genommen und an dem wird dann veranschaulicht, warum jetzt alle voll irre sind.
Was ja auch interessant ist, ist ja diese Geschichte, dass der Feminismus die Welt bedrohe oder in den Untergang stürzen würde, weil es die Gesellschaft feminisieren würde. Und den Punkt, den die ja machen, ist, die Gesellschaft ist dann bedroht, wenn Frauen sich wie Männer verhalten. Und das ist auch insgesamt von dieser Rohgang eine große Grundnarration. Und zwar, also Männer sind keine Krieger mehr und damit verhalten sie sich nicht mehr männlich. Und sie wollen ja eben genau diese Entmachtung und dieses Patriarchat eigentlich aufrechterhalten durch diese Narration. Weil was ja deren eigentliches Problem ist, ist die Emanzipation von Frauen.
Ja.
Weil Frauen sich emanzipieren, rasten die mega aus.
Und sitzen da wie so gepellte Eier.
Die beiden sind nämlich bekannt unter Heimatecho und Frei und Direkt. Und die machen nämlich sehr viel Content zum Aussterben von Deutschen, Remigration. die haben diese Verschwörung auch vom großen Austausch, über die wir schon viel gesprochen haben. Und die machen, ganz kurz gesagt, halt völkisch-nationalistischen Content. Ganz viel geht es auch um so eine Umdeutung von Schuld und Erinnerung. Also die benutzen zum Beispiel auch dieses Wort Schuldkult. Das ist halt auch in der extremen Rechte ein sehr bekannter Begriff, der eben betonen möchte, dass die Erinnerungskultur eben mit einem ungerechtfertigten Anspruch an Schuld einhergeht. Also wir würden so gekränkt sein und so, wenn wir in unsere Vergangenheit denken, würden wir immer nur uns als die Täter sehen und diese Schuld sei ungerechtfertigt. Beispielsweise, weil zum Beispiel die Shoah nicht so schlimm war oder weil man selber vielleicht aus einer Familie von, gar nicht so rechten Leuten kam und so weiter. Oder aber auch, weil man das aufrechnet, zum Beispiel die Opfer auf deutscher Seite, die ja infolge des in Deutschland gestarteten Kriegs natürlich zustande gekommen sind. Und es ist halt vor allem Revisionismus und eine Geschichtsverklärung. Und so das Bedürfnis, das dahinter auch steckt, ist halt wieder so dieses ungebrochen stolz sein auf die Geschichte und so eine deutsche Identität zu propagieren. Und man sollte meinen, dass das gar nicht so viel Anknüpfungspunkte jetzt zu der Rohgang hat, aber die sind halt durchaus vorhanden. Weil zu diesem ganzen rechten Bild, wir hatten ja jetzt schon auch in verschiedenen Folgen sehr viel über rechte Familienbilder gelesen, manchen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, das Familien- und Geschlechterbild, das die Ruhrgang vertritt, ähnelt sehr stark auch extrem rechten Familien- und Geschlechterbildern. Es gibt einen Ausschnitt, der Ausschnitt über Queerfeindlichkeit ist auch über diesen Podcast. Die connecten auch über gemeinsame Feindbilder von Feminismus zu Queers, aber auch nicht männlichen Männern und so weiter. Und so diese Männlichkeit ist auch noch so ein Connect. Und, das finde ich auch ganz spannend, die Ernährung. Weil die beiden sind nämlich auch große Fans von roher Ernährung bestellen sich auch regelmäßig Rohkakao und irgendwelche rohen Sachen. Und so die Konnotation von diesem ganzen Rohen hat ja auch schon was sehr Problematisches, weil dieses Rohe suggeriert ja auch eine Nähe zur Natürlichkeit, zu Reinheit.
Es ist einfach dasselbe in Grün.
Es ist dasselbe in Grün und auch, es gibt auch so eine Dog Whistle, so ein Emoji, das halt in rechten Kreisen viel verwendet wird, um diese weiße Rasse zu symbolisieren und halt die Übermacht der weißen Rache. Und es ist ein Glas Milch. Also Milch hat tatsächlich eine extrem krasse es hat eine extrem krasse Symbolbedeutung. Die kulturelle Bedeutung von Milch auch total sich verändert hat und es schon oft irgendwie so einen Konnex gab. Zum Beispiel während des Kolonialismus. Kolonialismus ist ja nicht nur ein reales System der Ausbeutung gewesen, das die reale Unterwerfung Teilen der Welt bedeutet hat und die Ausbeutung und Versklavung Teiler der Welt, sondern es war ja auch ein Glaubenssystem. Ein Glaubenssystem, das ja auch die Idee von Rassen propagiert hat. Das hat natürlich ineinander gegriffen, weil diese Ausbeutung musste ja legitimiert werden durch die Überlegenheit von konstruierten Rassen. Und die Überlegenheit wurde zum Beispiel auch mit Milch verargumentiert. Und zwar ist es ja so, dass es Unterschiede auch gibt, wie Leute Milch vertragen. Und es ist kulturell so, dass zum Beispiel europäische Leute besser Milch vertragen als Leute, die auf anderen Kontinenten wohnen und so weiter. Und so diese Verträglichkeit von Milch wurde wieder mit so einer Überlegenheit konstruiert. Und auch da hat wieder Milch interessanterweise so eine symbolische Bedeutung gehabt, die darüber hinausgeht.
Riecht ein bisschen so, als ob das halt nicht zufällig wäre.
Total. Und ich denke, man muss auch nochmal betonen, dass viele Sachen auch unbewusst ablaufen. Es gibt eben unbewusste Sachen, die irgendwie kulturelle Bedeutungen haben, die in der Gesellschaft entstanden eben sind. Und so diese Bedeutung von Milch, ich meine, wir haben ja auch schon mit den Treadwives und so weiter geredet. Mhm. Und auch da gibt es ja so eine ganz klare Ästhetik, so einen krassen Lifestyle, der eben darunterliegende Messages transportiert. Und genau da müssen wir voll vorsichtig sein. Deswegen finde ich die Rohgang auch so ein gutes Beispiel, weil die so oberflächlich so viel über Ernährung und Fitness reden. Klar, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, ist es wie so dieser Eisberg, der Layers ist und so weiter. Und dann merkt man so, okay, die reden auch schlecht über Frauen. Okay, die sind irgendwie gegen Feminismus. Und dann darunter gibt es eine symbolische Ebene, die zum Beispiel auch mit dieser Reinheit und die eben mit Rohmilch verknüpft ist und auch so einen reinen Körper, der gesäubert ist. Vielleicht auch gesäubert von Uneindeutigkeit, vielleicht auch gesäubert von Einflüssen einer Moderne, von ja auch vielleicht von Fremdeinflüssen und so diese Reinheit des Körpers ist halt auch so eine starke Idee, die so krass problematisch ist.
Ja, macht mich auch gerade schon wieder ein bisschen wütend.
Und noch ein Punkt, den ich extrem spannend finde, ist nämlich auch, was nämlich auch noch ein Connect ist, ist so dieses Ticket des Misstrauens.
Es ist ja so, wenn du die Ernährung umänderst, öffnest du eine Tür, weißt du? Und diese Tür öffnest du und das ist dann, fühlt sich wirklich am Anfang an, als würde eine ganze Welt zusammenbrechen. Weil du denkst dir, ich mache jetzt die Ernährung und dann merkst du auf einmal, ich fühle mich viel besser. Und dann machst du ein bisschen Sport und dann fängst du an zu hinterfragen. Dann geht's los, weißt du? Dann denkst du dir, okay, gut. Raffinierter Zucker ist nicht gesund, warum? Dann schaust du dir an, Herstellungsprozesse, Samenöle, Gluten und so weiter. Dann guckst du, aber es gab es gar nicht vor den 80ern. Warum? Weißt du, und es gab es aber absurd. Erst. Ja, es gibt es erst seit den 60ern. Gewisse Sachen haben ja erst in den 60ern angefangen und so weiter. Das heißt, das ist halt dieses Konstrukt, wo wir Menschen haben, die Angst haben, eine Tür aufzumachen. Das, so fühlt sich das in 2025 an. Als wüssten die Leute ganz genau, okay, es gibt eine Tür, die man öffnen muss, aber ich sage immer wieder, diese gewohnte Hölle ist viel angenehmer als das ungewohnte Paradies.
Mhm. Aber ich würde sagen, dass diese Tür bewusst geschlossen wird.
Mhm. Ne? Das auch.
Ich lasse die Tür, glaube ich, auch zu.
genau, und hier sieht man auch noch ganz deutlich diese Gefahr. Nämlich, es gibt auch an einer anderen Stelle noch ein Zitat, da sagt einer dieser Podcast-Männer von wegen bei der Ernährung, dass der Person so aufgefallen ist mit Ernährung und Politik, krass, da belügen die uns ja auch voll heftig. Und es ist so ein Ticket in so einen Verschwörungsglaube hinein, der auch andere, andere regressive Ideologien den Glauben daran stärkt. Also man fängt sozusagen an zu denken, okay, die Ernährungsindustrie belügt uns, weil die gibt uns Essen, das ist nicht gesund. Und dann fängt man an, darüber auch über Politik zu gehen. Moment, die Politik belügt uns. Moment, die und die belügen uns. Moment mal, wir leben hier in einer femininen Welt und wir müssen jetzt aus dieser Matrix erwachen und das merkt halt, das ist halt diese Pipeline. Es kann halt sein, dass eine Person einfach ein bisschen trainierter sein will, anfängt diese Videos zu gucken, so checkt, okay, manche Sachen sind nicht gesund, die in der Werbung zum Beispiel propagiert werden, wie wir schon meinten, das sind ja auch teilweise korrekte Sachen und von da, von einer Sache, wo man denkt, da werde ich belogen, zu ganz vielen anderen Sachen, also es ist so eine kleine Radikalisierungsmaschine.
Ja, voll. Die sind halt so, ja, jetzt fang halt mal an, viermal die Woche Sport zu machen und trink Rohmilch und dann fühlst du dich halt natürlich besser, weil du machst halt viermal die Woche Sport, natürlich fühlst du dich dann besser, du hast dann viel mehr Energie und so und kriegst vielleicht auch Muskeln, mehr Selbstbewusstsein und so und dann sind die halt so, ja, es liegt halt an der Milch. Aber vielleicht liegt es halt nicht an der Milch, sondern halt daran, dass du vielleicht davor immer 8 Stunden am Tag gezockt hast und jetzt halt actually mal das Haus verlässt und ein bisschen an die frische Luft kommst. So.
Das und so dieser Glaube, so dieser Einstieg in Verschwörungsideologien ist ja auch eine Art von Lustgewinn.
Ja, total.
Also dieses Gefühl, erhaben zu sein und die Weisheit gehabt zu haben, diese Aha-Momente. Mhm. Gerade bei so Jüngeren, ich weiß nicht, wie es dir als Teenager ging, aber ich hatte schon auch irgendwie so ein paar Aha-Momente, wo genau ich so das Gefühl hatte, wow.
Ich hatte noch nie einen Aha-Moment. Spaß.
Das ist ja schon eine gewisse Attraktion, weil erstens bist du halt irgendwie Teil einer Gemeinschaft, die exklusives Wissen hat, die mehr weiß als die anderen, die erleuchtet ist und diese ganze Aufwertung auch nochmal irgendwie, ich meine, deswegen werden vor allem Männer wahrscheinlich angesprochen, weil ja Frauen abgewertet werden und Männern, die eben nicht diesen Sachen entsprechen, die du dir aber selber ja aneignen kannst. So. Also du kannst selber deine eigene Erhöhung eigentlich dadurch einleiten. Und dadurch ist es nicht nur, wie du meinst, möglicherweise wirklich so, dass man ein gesünderes und besseres Leben hat als zuvor, sondern man hat auch so eine Aufwertung und so, so eine Art Befriedigung dadurch.
Ja.
Krise der Männlichkeit und Remaskulinisierung durch den sportlichen Körper.
Das ist doch irgendwie faszinierend. Egal, ob es sich um völkisch-nationalistische, um christliche oder verschwörungsideologische Akteure handelt. Sogar bei Business Coaches. Wir finden immer wieder einen gemeinsamen Nenner. Männlichkeit. Und was ich mich dabei frage, ist doch, weshalb Männlichkeit so ein immens starker Motor für diese Gruppen ist. Und warum das überhaupt problematisch ist. Dann würde ich jetzt einfach mal 2 Wörter in den Raum werfen. Oder 3 mit Verbindungswort. Männlichkeit oder Männlichkeiten?
So ein Punkt, der deutlich wurde und den wir jetzt schon mehrmals stark gemacht haben, ist ja die Idee, dass Männlichkeit nicht feststeht. Männlichkeit ist eben keine Eigenschaft, die Männern in die Wiege gelegt wird, sondern Männlichkeit wird hergestellt. Es ist sozusagen eine Art soziale Verhaltensweisen, soziale Konglomerat aus verschiedenen Sachen eben, und das muss hergestellt werden. Und
das ist so doing gendermäßig.
Genau, so doing gendermäßig. Und es gibt da so zwei Konzepte, die Männlichkeit eben umfassen, analytisch, und ich finde, die passen so gut auf diese Ruhrgang. Also wir können so richtig an der Ruhrgang eigentlich nachvollziehen, wie Männlichkeit gemacht wird. Und zwar das erste ist das Konzept, das kommt von Pierre Bourdieu. Der hat so ein Buch geschrieben, die männliche Herrschaft. Und also eins seiner Hauptideen ist ja die Idee des Habitus. Also dass wir Verhaltensweisen haben und auch Denkmuster und wie wir uns verhalten, wie wir uns bewegen. Auch so ein bisschen dieses in den Körper eingeschriebene. Und da manifestieren sich eben gesellschaftliche Strukturen. Ganz bekannt ist zum Beispiel der Habitus eben von höheren Klassen und von niederen Klassen, der sich unterscheidet. Und es gibt eben auch diesen Habitus von Männern, und den nehmen, also den stellen sie eben her in etwas, das Bourdieu die ernsten Spiele des Wettbewerbs nennt. Mhm. Und in diesen ernsten Spielen des Wettbewerbs kommen Männer zusammen, ganz wichtig, Männer vor allem. Also es ist wieder so ein homosozialer Raum, ähnlich wie bei der Ruhrgang, wenn die zusammen ihre Liegestützchen machen, und die konkurrieren miteinander. Und da lernen sie eben so diese männlichen Eigenschaften, also Disziplin, Härte, Stärke und Konkurrenz. Und auch, dass Männlichkeit mit Erfolg verknüpft ist. Und da geht es eben darum, so auszutesten und sich so einen männlichen Habitus anzueignen. Und Frauen sind meistens ausgeschlossen eben. Sie dienen dann eher so als Projektionsfläche, als schmeichelnde Spiegel, nennt er das. Also die bekommen die Bewunderung von Frauen. Und ich meine, klar, heutzutage sind oftmals auch in diesen männlichen Räumen Frauen mit drin, aber die werden nie so ganz ernst genommen. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf diese Ruhrgang übertragen, finde ich, sieht man da total viele sehr viele Ähnlichkeiten, weil was die Ruhrgang ja macht, sind ja durch so Disziplin, durch Sport, durch ganz viele Challenges und durch wirklich solche ernsten Spiele des Wettbewerbs sich selber in ihrer Männlichkeit bestätigen. Und dann gibt es noch das Konzept von Cornell. Und Cornell nennt es eben, da geht es eben um Männlichkeiten. Es gibt eben auch nicht nur eine Männlichkeit, also eine Idee von Männlichkeit, ein Ideal von Männlichkeit, das in der Gesellschaft ist, sondern es gibt verschiedene Männlichkeiten, die konkurrieren um die Hegemonialität. Und Hegemonialität ist sozusagen das Ideal von Männlichkeit, das genau das höchste Ansehen, die höchste Macht hat. Also.
Ja, und ich glaube, wie ich das verstanden habe, ist so diese hegemoniale Männlichkeit auch eigentlich nicht erreichbar. Also es ist wirklich ein Ideal.
Genau.
So in dem Sinne von, du musst da eigentlich dein ganzes Leben lang nachstreben, weil du kannst es gar nicht erreichen, weil es per se unmenschlich ist. Also sowas wie immer rational sein oder immer stark sein, so ist ja nicht menschlich. Und dementsprechend hast du halt dein ganzes Leben lang was, wo du so nacheifern kannst.
Genau, ja. Genau. Und das Ideal wird ja vor allem auch negativ erreicht, also in der Distinktion. Ja. In der Distinktion, in der doppelten Distinktion, nämlich von Frauen. Und auch hier muss ich wieder an die Ruhrgang denken. So, das Wichtigste für die beim Geschlecht ist ja eigentlich, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind und die unterschiedliche Rollen haben. Also die werten Weiblichkeit ganz krass, oder die differenzieren Weiblichkeit ganz krass. Also die pochen sehr krass darauf, Frauen eigentlich auszuschließen. Und es geht auch um die Unterordnung von anderen Männlichkeiten. Also ja, zum Beispiel genau. Marginalisierten Männlichkeiten, die zum Beispiel eigentlich dieses hegemonale Ideal nicht erreichen können. Und auch untergeordneten Männlichkeiten. Das wären zum Beispiel Männlichkeiten, die nicht dieser Männlichkeit entsprechen, zum Beispiel queer sind.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, dann immer so. Ich glaube auch schwarze Männer oder asiatische Männer.
Genau, schwarze Männer wären marginalisierte Männlichkeiten eigentlich. Das ist jetzt so ein bisschen, weil die sind ja selber eigentlich POCs und trotzdem eifern sie so ganz krass diesen Ideal hinterher. Schließt sich jetzt, finde ich, nicht unbedingt aus, weil sie ja dennoch dieses ganz hegemonale Ideal von Disziplin, Stärke und so weiter haben. Und
schließt sich ja auch nicht aus, wenn du eine Frau bist und sexistisch. Also
genau,
es sind ja immer noch Ideologien und eben keine biologischen Eigenschaften, sag ich jetzt.
Genau, und zum Beispiel diese Ruhrgang äußert sich ja teilweise auch rassistisch. Also ja, die schließen schon oder die unterordnen ja auch schon andere marginalisierte Männlichkeiten und nehmen sich so ein bisschen da raus. Und das Problem bei beiden diesen Männlichkeiten, also sowohl bei diesem Konzept von wie Männlichkeit eigentlich hergestellt wird durch diese Spiele des Wettbewerbs, aber auch dieses Prinzip von hegemonialer Männlichkeit, zeigt halt auch, warum Männlichkeit so ein großes ja, was heißt Problem ist, aber warum Männlichkeit auch so schädlich sein kann, weil damit einhergeht immer auch eine Unterordnung, eine Dominanz und so ein Negieren von Schwäche, von oder von dem, was man als Schwäche eben wahrnimmt. Und auch so ein ganz krasser Anspruch an sich selbst, einfach nur mit Härte reagieren zu müssen, weil nur so ist man männlich und alles andere sind Versager.
Ja, schon auch irgendwie, also ich finde es auch voll krass, wie stark dann auch diese Narrative dann, also man reproduziert es ja teilweise auch unbewusst, so wie vorhin, da hatten wir es davon, ja, schwach zu sein ist die eigentliche Stärke. Also so wie krass man es verinnerlicht hat, dass man wirklich nie schwach sein darf um der Schwäche willen, sage ich jetzt mal so. Und das, ich glaube, das tragen wir halt alle so voll tief in uns. Und das erklärt sie ja dann auch nochmal ganz gut in ihrem Männlichkeitsmodell.
Ja, und was auch ganz viel einhergeht mit Männlichkeit, und das ist halt auch so ein Hauptframe eigentlich, der Rohgang ist die sogenannte Krise der Männlichkeit. Und
willst du das vielleicht mal erklären, was die Krise der Männlichkeit ist? Oder ist es quasi genau das, was jetzt die letzten drei Stunden...
Es ist eigentlich
Stunden
genau das, was es ist, aber es erfüllt auch eine Art Zweck. Es ist eigentlich als eine Strategie zu bewerten. Und zwar die Krise der Männlichkeit, proklamiert die Männlichkeit sein der Krise, zum Beispiel weil Frauen übergemächtig sind, weil Männer nicht mehr die Eigenschaften haben, die Männer sind. Also im Endeffekt alles, was die Rohgang von sich gibt, ist dieser Krisendiskurs. Und was jetzt aber dieser Krisendiskurs eigentlich macht, ist ja zu behaupten, es sei eine Krise, wenn Männer und Frauen sozusagen gleichberechtigt sind und Männer nicht mehr die männliche Vorherrschaft haben. Also was dieser Krisen ist, es ist eigentlich eine Umkehrung, es ist ein falsches Framing, weil in der Krise ist ja letztlich die männliche Vorherrschaft. Und die gehört natürlich abgeschafft in einer egalitären Welt, wo eben Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und letztlich bejammern die halt den Verlust ihrer Privilegien. Ja. Und einher mit so einer Krise geht ja auch. Also eine Krise ist ja eine Art negative Feststellung. Eine Krise will man bewältigen. Und diese ganze Krise der Männlichkeit legitimiert alle Remaskulinisierungsstrategien. Also der Appell ist ja eigentlich, hey Männer, wir sind in der Krise, deswegen musst du jetzt männlich sein, um Männlichkeit zu retten. Wenn es jetzt mehr zu diesem Rudelding geht und bei der Rohgang, da geht es ganz viel um so eine Körperbeherrschung, um Körperpraktiken. Also diese Remaskulinisierung bei der Rohgang wird dadurch ausgetragen, sich auf eine gewisse Art und Weise zu ernähren und zu trainieren. Und das rundet eigentlich dieses ganze Influencer-Konzept ja auch ab und zeigt für mich eigentlich ganz deutlich, was daran auch so gefährlich ist, wenn junge Männer einfach anfangen, diese Influencer zu gucken. Weil es geht nämlich nicht nur darum, einen sexy Körper zu haben, sondern es geht darunterliegend eigentlich darum, männliche Vorherrschaft zu sichern.
Yeah.
Was tun? Also, halten wir fest. Im Internet gibt es eine Menge problematische, männliche Angebote zu finden. Und da frage ich mich natürlich, was man eigentlich selber auch tun kann, wenn zum Beispiel eine Person im Umfeld anfängt, diese Videos zu gucken oder vielleicht auch, wenn hier männliche Zuschauer sind, die genau auf solche Videos stoßen und vielleicht gar nicht so sicher sind, was die eigentlich mit einem selbst machen. Um das Thema so ein bisschen anzugehen, haben wir einen Experten geladen.
Hi, ich bin Lino Köhler. Ich mache geschlechterreflektierte Jungenarbeit in Berlin und bin in der Bildungsarbeit tätig zu geschlechterreflektierter Jungenarbeit, maskulinistischen Influencern und Themen rund um Geschlechterverhältnisse.
Ja, cool, dass du da bist, Lino. Und die erste Frage, die ich mir wirklich die ganze Zeit eigentlich stelle, weil jetzt auch so in diesem Podcast mit Magdalena, das sind natürlich jetzt alles keine Influencer, die auf uns zugeschnitten sind als Cis-Frauen. Und ich frage mich immer so ein bisschen, woher kommt diese Attraktion von jungen Männern, von Männern, von Teenagern für diese Influencer?
Genau. Maskulinistische Influencer, wie wir sie nennen würden, sind ja erstmal total attraktiv. Sie machen sehr attraktive Angebote. In Zeiten von sich wandelnden und umkämpften Geschlechterverhältnissen bieten sie einfache Lösungen an und zeigen sich als sogenannte regressive Rebellen. Also sie brechen eben nicht aus dem aus, was traditionell vorhanden ist, sondern steigen sich eigentlich noch weiter rein in sogenannte Männlichkeitsanforderungen und versprechen einen exklusiven Zugang zu einer Gruppe, versprechen Sicherheit, Orientierung und ökonomisch-sexuellen Erfolg.
Jetzt hast du du hast von Anforderungen geredet. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen mehr drauf eingehen, was du jetzt damit meinst?
Okay, wir verstehen Geschlecht als Anforderung und im Endeffekt auch als Versprechen. Männlichkeit als Anforderung heißt dann hier, dass es bestimmte Anforderungen gibt, die ich erfüllen muss, um als richtiger Junge oder als richtiger Mann anerkannt zu werden. Das kann heißen, ich bin cool, ich bin souverän, ich mag zum Beispiel Autos, ich kann gut Fußball spielen, ich bin heterosexuell oder ich bin sexuell aktiv. All das zu erfüllen heißt in dieser Gesellschaft als Junge anerkannt zu werden. Es ist wichtig dabei zu sagen, dass ich mit diesen Anforderungen nicht nur cis-Jungen und endogeschlechtliche Jungen auseinandersetzen müssen, sondern alle, die von ihrem Umfeld als Jungen anerkannt werden wollen, aber auch die, die von ihrem Umfeld als Jungen anerkannt werden, obwohl sie gar keine sind, zum Beispiel Transmädchen oder nicht-binäre Kinder. Genau, und diese Anforderungen nicht zu erfüllen, heißt halt oft nicht nur, dass man nicht als Junge anerkannt wird, sondern auch, dass man bestraft wird, dass man als Mädchen oder als schwul oder als Pussy abgewertet wird, was alles bedeutet, was alles quasi auf der Skala der Männlichkeit nach unten rutscht. Und genau, das heißt, führt halt oft zu Bestrafung, zu Gewalt, zu Ausschluss, zu einer Abwertung. Und deswegen sind diese Anforderungen zu erfüllen, auch wenn sie oft zwar was versprechen, auch total schädlich, weil es kann halt heißen, ich erfülle diese Anforderungen, obwohl ich zum Beispiel gar keinen Fußball mag, spiele ich Fußball nur, um in der jungen Gruppe gut anzukommen oder um eben nicht ausgeschlossen zu werden oder um Freunde zu finden.
Ganz spannend. Wir haben vorher auch so ein bisschen über dieses Modell von hegemonialer Männlichkeit gesprochen und das, was du ja gerade so meinst, von wegen dieses Ausgeschlossen und untergeordnet werden und man bekommt sozusagen nur positive Reaktionen, wenn man eben ein bestimmtes Ideal erfüllt, in dem Falle dann halt eher hegemoniale Bilder von Männlichkeit. Genau, das so ein bisschen auch... Es steckt so ein bisschen in die Kerbe von dem, was wir auf jeden Fall auch schon hatten. Aber jetzt so ganz konkret in, zum Beispiel auch in der Arbeit, wenn du mit Jungen und so weiter arbeitest, was oder wie kann man vielleicht so nachvollziehen, wie so eine Auseinandersetzung mit solchen maskulinistischen Influencern wirklich aussehen kann?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist da Beziehungsarbeit. Wenn mir zum Beispiel jemand so ein Video zeigt, kann das heißen, erstmal sich das Video gemeinsam anzuschauen und auch zu schauen, was ist denn vielleicht so attraktiv an diesem Video? Weil wir gehen jetzt ja erstmal davon aus, dass der Junge, der uns das zeigt, das nicht zeigt und das nicht schaut, weil er total blöd ist. Sondern ist es vielleicht gut auszugehen, zu sagen, es gibt irgendwas Attraktives an diesem Video. Was kann das denn sein? Welche Bedürfnisse erfüllt denn dieses Video? Und dann vielleicht gemeinsam zu schauen, was gibt es auch Gutes an diesem Video? Was ist vielleicht lustig? Ist das gut geschnitten? Ist das total gut produziert? Und sich gemeinsam erstmal das Video anzuschauen und dann aber zu gucken, hey, hast du gerade gesehen, da wurde zum Beispiel ein Riegel oder ein Supplement angeboten. Hey, das ist Werbung, was du gerade guckst. Ah, okay, wir gucken gar kein Tagebuch von jemandem, das ist eigentlich Werbung. Das, was im Fernsehen auch läuft.
Das ist ja vielleicht so eine generelle Medienkompetenz auch, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, Influencer haben vor allem einen Zweck, ne? Uns irgendwelche Sachen andrehen.
Genau. Und es ist wichtig, das auch zu verstehen und gemeinsam zu erforschen und nicht zu verurteilen. Mhm. Wenn ich jetzt als Pädagoge mit den Jungen arbeite und sage, hey, du bist ja voll blöd, du checkst das gar nicht. Natürlich kommen die nicht mehr zu mir und zeigen mir so ein Video. Wenn ich dann aber komme und sage, ah, das ist super, super, sieht super aus. Guck mal, total toll. Oder ich mag die Farben. Oder wie schön aufgeräumt die Wohnung ist. Dann können wir eine Gemeinsamkeit finden und von da aus aber sagen, aber ist doch mal ehrlich, so oft Sport machen kann man noch gar nicht. Oder guck mal, das ist professionell geschnitten. Da ist doch klar, das ist total gut produziert. Oder so früh kann noch gar niemand aufstehen. Niemand steht um 3.50 Uhr wirklich auf und macht dann erstmal 2 Stunden Sport.
Ja, ich meine jetzt gerade Beispiel Rohgang, da werden natürlich Bilder produziert, die für die meisten Menschen super schwer zu realisieren sind. Ne? Ich sage jetzt mal, sich so zu ernähren ist relativ aufwendig. Also ich glaube, man könnte kaum mehr irgendwo essen gehen. Man müsste eine spezielle Art und Weise von Lebensmitteln kaufen. Genau, man muss früh aufstehen, Sport machen und so weiter. Wie macht man den Leuten dann vielleicht auch klar, dass auch die kommunizierten Männlichkeitsbilder vielleicht unerreichbar und problematisch sind?
Auch da würde ich erstmal sagen, es ist wichtig anzusetzen daran, was vielleicht attraktiv ist. Weil was mir jetzt so eine Rohgang zum Beispiel verspricht, ist ja erstmal auch vielleicht eine Rebellion gegen ein vermeintliches Establishment, gegen meine Eltern, gegen Leute, die es besser wissen als ich, gegen die Schule. Es gibt genug Gründe, gegen die Schule zu rebellieren. Und erstmal das anzuerkennen, dass es da etwas Attraktives drin gibt. Da wird ja einiges versprochen in den Videos. Und dann gucken, wie können diese Bedürfnisse, die da erfüllt werden, vielleicht auch anders gedeckt werden. Wie kann ich den Jungen, mit dem ich arbeite, oder wie kann ich meinem Bruder oder wie kann ich meinem guten Freund mehr Sicherheit geben, sodass er die nicht dort suchen muss? Wie kann ich zum Beispiel gemeinsam an Wissen gelangen und nicht sagen, guck mal, das steht in der Studie, und neunmal klug klingen, wenn ich sage, guck mal, die wissen es aber alle besser als du. Weil natürlich ist es kein gutes Gefühl, dass es immer Leute gibt, die schlauer sind als man selbst. Es ist kein gutes Gefühl, dass man vielleicht manche Sachen nicht versteht. Es ist wichtig, wenn man sich zusammen so ein Video anschaut, dann nachdem man nach dieser Attraktivität geschaut hat, aber auch, wenn es zum Beispiel ganz offensichtliche Lügen gibt, wenn da drin Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit drin vorkommt, wenn diskriminierende Sprache benutzt wird, sich darüber auch zu empören. Das ist was ich glaube auch viele Jungen lernen müssen, ist, sich darüber zu empören und auch zu riskieren, dass man vielleicht Gegenwind aus der Gruppe bekommt. Und das ist wichtig, das gemeinsam zu lernen. Das kommt nicht von einfach so, das hat man nicht in die Wiege gelegt bekommen, das muss man lernen. Aber auch gemeinsam, Jungen zum Beispiel auch eine Betroffenenperspektive nahezubringen. Ich finde es total wichtig, dass man da auch sagt, hey, guck mal, du kennst auch Frauen, du kennst vielleicht auch queere Menschen. Wie geht es denen, wenn die so über dich reden, wenn die so ein Männerbild propagieren? Wie geht es denen dann? Genau. Und obwohl diese Influencer, glaube ich, ein sehr attraktives Männerbild versprechen, klar, wer will nicht stark, erfolgreich sein, wer will irgendwie total viel Geld haben, dickes Auto fahren, also die versprechen ja sehr viel, was auch einfach total attraktiv ist, das muss ich auch sagen. Und gleichzeitig ist das ja total unerreichbar. Da sprechen wir von Kosten von Männlichkeit. Und eben dieses Verhalten bringt auch immer Kosten für die um mich herum mit, wenn ich mich so verhalte wie diese Influencer.
Ja, ich finde auch irgendwie so ein Beispiel, zum Beispiel die Ruhrgängen oder einzelne Akteure sehen zum Beispiel auch Andrew Tate als Vorbild ihres Schaffens. Und da wird, finde ich, so diese Kosten-Nutzen-Sachen, die du ja gerade angesprochen hast, total deutlich, finde ich, weil ja, Andrew Tate hat Geld mit dem ganzen Konzept gemacht. Er hat definitiv wahrscheinlich fette Autos. Er ist berühmt und so weiter. Aber die Kosten sind halt auch einfach, dass er sich halt auch auf dem Rücken von so vielen Frauen bereichert hat. Also Menschenhandel, Vergewaltigung und so weiter. Also die Kosten sind ja wirklich enorm. Und da frage ich mich trotzdem, er wird ja auch immer noch gefeiert als Andrew Tate. Wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel eine gleichaltrige Person wie zum Beispiel ein Partner oder genau ein guter Freund oder sowas anfängt, solche Videos zu gucken? Gibt es da nochmal andere Mittel und Wege oder andere Strategien, die du empfehlen würdest?
Also im Endeffekt sind die Versprechungen, die diese Influencer machen, ja nicht nur für junge Männer oder für Jungen attraktiv. Diese Männlichkeitsanforderungen, die wirken ja da ein ganzes Leben lang. Also ein ganzes Leben lang muss man sich als Mann daran orientieren oder sich damit auseinandersetzen, mit diesen Anforderungen. Und das heißt, auch ein erwachsener Mann findet diese Anforderungen vielleicht noch attraktiv. Und diese Anforderung oder die Erfüllung dieser Anforderungen bringt ja oft auch etwas Negatives mit sich. Also zum Beispiel stark und sportlich und souverän zu sein, heißt halt vielleicht auch keine Zeit oder keine Kapazität mehr zu haben, gefühlvoll zu sein, freundlich, liebevoll zu seiner Partnerin zu sein oder zu seinen Familienmitgliedern. Und genau, keinen Zugang zu den Gefühlen zu haben, ist ja erstmal was niemandem gut tut.
Also vielleicht so eine Situation zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwie cis-männlich sozialisierter Mann und ich scrolle durch das Internet. Wir hatten, das ist ja auch ein Thema, das viel hochkommt, ja zum Beispiel so diese ganzen Echokammern und diese ganzen Bubbles. So, wenn ich jetzt als Mann mich zum Beispiel auf TikTok anmelde, ist mein Algorithmus erstmal für Männer zugeschnitten. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, dass ich genau solchen Content in meinen Feed gespült bekomme. Hast du irgendwelche Tipps, was genau Einzelne machen können?
Schwierige Frage und vielleicht auch gar nicht so leicht, weil ich würde sagen, diese Plattformen, die großen Social-Media-Plattformen sind ja erstmal total mächtig und man kann nicht durchschauen, wie die funktionieren. Die wenigsten verstehen, wie dieser Algorithmus funktioniert. ich auch nicht. Und gerade bei den Plattformen von Meta ist es ja so, wenn ich etwas melde, weiß ich überhaupt nicht, ob damit irgendwas passiert, weil Meta hat ja im letzten Jahr das die ganze Content Moderation eingestellt und auch sehr bewusst. Was aber, glaube ich, immer gut ist, ist sich auch, genau, auch unter solchen Videos zu empören darüber, ne, hey, hier wird aber total schlecht über Frauen geredet. Was habt ihr denn für ein Bild von Menschen? Und wenn wir auf Content stoßen von queeren InfluencerInnen oder CreatorInnen oder von Frauen, denen auch Zuspruch zu geben. Immer wieder berichten queere und Menschen und Frauen auf Social Media darüber, wie wichtig es ist, auch Zuspruch zu kriegen für den Content und vor allen Dingen Gegenrede zu Diskriminierung in Kommentarspalten. Genau, es gab in den letzten Jahren eine Studie, die gezeigt hat, wie schnell man, wenn man sich mit einem komplett neuen Account als 15-, 16-jähriger Junge auf Social Media anmeldet, bei Instagram, TikTok und YouTube Shorts, und das man innerhalb von wenigen Minuten, ich glaube, das schnellste war 8 oder 10 Minuten bei YouTube Shorts, bei maskulinistischem Content landet. Also bei Content, der von Männern gemacht wird, der Männer anspricht und eben so traditionelle Männlichkeitsbilder immer wieder, genau, verstärkt und produziert. Ich weiß auf jeden Fall eins, dass je einfacher die Antworten sind, und das sind ja die Antworten von so Influencern oft, ist das eine sehr einfache Antwort. Die Welt ist doch total klar. Es gibt nur zwei Geschlechter. Rohes Fleisch ist viel besser als für dich, als dieser ganze andere Quatsch. Das sind ja Antworten, die wirklich sehr leicht sind. Und so komplizierte Antworten zu geben, ist natürlich erstmal, kommt das nicht gut an, auch in so einer Aufmerksamkeitsökonomie auf sozialen Plattformen. Und deswegen würde ich immer eine Lanze dafür brechen, so komplizierte Verhältnisse und auch Unsicherheiten gemeinsam auszuhalten, gemeinsam zu erproben, gemeinsam auszuhalten, dass man Sachen vielleicht nicht sofort versteht, dass Sachen nicht immer total logisch sein müssen. Oder dass sie auch Brüche in sich haben, dass Personen noch Brüche in sich haben. Dass die Welt nicht nur weiß und schwarz ist, sondern auch viele Grautöne hat.
Das hast du ja ziemlich viele Ansatzpunkte gebracht, die eigentlich das Gegenüber machen kann. Also so, wie kommen wir eigentlich an Jungs, an junge Männer ran? Gibt es da noch irgendwas, was ja vielleicht auch Jungs und junge Männer oder Männer allgemein auch machen können, um ihre eigene Männlichkeit zu reflektieren?
Ja, natürlich. Ich würde sagen, es gibt total viel, was man tun kann. Ich würde erstmal sagen, es ist total wichtig zuzuhören bei den Betroffenen von Diskriminierung und Gewalt. Also gerade auch Kontakte zu schließen und Beziehungen zu haben, also Freundinnenschaften zu haben mit queeren Leuten, mit Frauen, mit Transpersonen, um auch zu wissen, dass die Welt eben sehr komplex und sehr vielfältig ist und dass es sehr viele Perspektiven gibt. Und dass, wenn ich bestimmte Sachen sage, dass das manche Leute auch trifft und betrifft, wenn ich zum Beispiel diskriminierende Sprache benutze. Und immer wieder sich zu hinterfragen und damit auch nicht fertig zu sein. Es ist vielleicht einfach, ein Bild zu haben, zu dem ich irgendwann hin will, zu so einer guten, fertigen, vielleicht feministischen Männlichkeit. Aber ich glaube, so ein Bild zu haben, was dann irgendwann fertig reflektiert ist, ist eigentlich nicht richtig, weil sich immer wieder weiter zu hinterfragen oder auch andere Leute zu fragen, hey, wie nimmst du mich wahr, kann total einen weiterbringen. Und ich will nochmal betonen, dass es da zwar hauptsächlich darum gehen muss, dass Frauen, queere Personen und Transpersonen nicht mehr so viel unter Diskriminierung leiden, aber dass auch eine Beschäftigung mit der eigenen Männlichkeit total viel Gewinn bringen kann. Natürlich ist es auch ein mehr Zugang zu den eigenen Gefühlen. Kann auch heißen, mir geht es erstmal schlechter. Mir geht es auch schlecht damit, was ich früher getan habe, dass ich übergriffig war oder so. Aber es kann halt auch heißen, ich führe eine tolle emotionale Beziehung. Das kann auch heißen, ich bin auf einmal offener dafür, viel empfänglicher für Berührung und kann ganz neue Sachen an mir oder auch in Beziehungen entdecken. Was ich noch wichtig finde, ist, wenn junge Männer oder Männer unter sich sind, da nicht in die Falle zu tappen, oft das Einfache zu tun, was vielleicht nahe liegt, also über den sexistischen Witz zu lachen oder also einfach mitzulachen, nur um eine Anerkennung zu bekommen oder um so nicht der Blöde zu sein, der dann der Spielverderber zu sein, sondern sich das auch zu trauen. Weil ich glaube, dass das sehr viele auch in sich haben, eine Kritik an Diskriminierung und sich oft nicht trauen, Diskriminierung zu widersprechen, weil eben dieser Ausschluss oder diese Bestrafung droht. Und ich finde es sehr wichtig, sich immer wieder zu trauen, weil ja, da gibt es viel zu gewinnen.
Ja, ich finde das auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, weil was auch voll oft so mein Gedanke ist, wenn wir eben uns diese Männer angucken, die ja eigentlich ein regressives Geschlechterbild haben, die jetzt nicht offen, aber die versteckt zumindest eigentlich die Ungleichheit von Geschlechter durchsetzen wollen und im Endeffekt auch so die ja, das Patriarchat stabilisieren und so. Die haben ja meistens auch ihre kleinen Narrative, die das Ganze einrahmen, wo sie sich ja eigentlich auch selbst irgendwie entschuldigen und erklären, wie zum Beispiel Frauen, Männer sind natürlich so, die sind biologisch so. Also, und die glauben ja vielleicht auch an diese Bilder. Und ich finde, da ist schon so ein bisschen so eine Art moralisches Suchen vielleicht mit drin, weil man natürlich Legitimationsstrukturen braucht, um eben überhaupt solche diskriminierenden Gesellschaftsformen zu akzeptieren. Und das wäre vielleicht auch ein ganz guter Punkt, nochmal da irgendwie zu schauen, hey, Frauen finden es vielleicht nicht cool. Und auch das finde ich irgendwie so ein bisschen dieser Punkt, hört doch mal denen zu, die Diskriminierung erfahren.
Das ist total wichtig. Das machen wir auch in unserer pädagogischen Arbeit immer wieder stark, dass dieser Zugang oder dieser Ausbruch aus so homosozialen Räumen total viel gewinnbringend ist, weil das viele verschiedene Perspektiven zu sehen und mitzubekommen und zu verstehen, heißt halt eben auch, ich kann auf einmal meinen Handlungsspielraum total erweitern. Genau, und gleichzeitig ist in diesem Prozess von, was tue ich mit jemandem, der so einen Content schaut, aber auch wichtig anzuerkennen, wenn es zum Beispiel das Gefühl von Benachteiligung gibt. Das ist ja oft eine Erzählung, die viele solche Influencer haben. Hey, Jungen sind benachteiligt, Männer sind benachteiligt. Jetzt, wo der Feminismus schon alles gebracht hat zum Beispiel. Ich finde es wichtig, das auch anzuerkennen, dass es da eine Unrechtserfahrung gibt. Das heißt nicht, dass das das Gleiche wie Diskriminierung ist. Das ist vielleicht eine Unrechtserfahrung. Das kann man aber auch ins Verhältnis rücken. Okay, wieso kommen Jungen in der Schule nicht mit? Hat das damit zu tun, dass sie Jungs sind? Oder dass sie vielleicht in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie keine Unterstützung für die Schule bekommen? Oder weil sie rassistische Diskriminierung ausgesetzt sind? Weil sie andere Diskriminierungsformen ausgesetzt sind, die nichts mit ihrem Junge-Sein zu tun haben? Und deswegen werden sie vielleicht benachteiligt, nicht weil sie Jungs sind, sondern weil sie rassistisch beleidigt werden.
Vielleicht noch eine Frage. Wir haben jetzt ja ganz viel über so Männlichkeiten geredet und ja natürlich auch über ja diese sehr maskulinistischen Vorstellungen von Männlichkeit, auch über hegemoniale Ideale von Männlichkeit. Gibt es denn, ja, brauchen wir vielleicht neue Bilder von Männlichkeit?
Ich würde sagen, klar kann es erstmal helfen, so ein auch positiv besetztes Bild von Männlichkeit zu nutzen. Ich glaube auch, es ist total wichtig, verschiedene, vielleicht auch positive Bilder von Männlichkeit vorzuleben. Auch vorzuleben, dass zu Männlichkeit eben auch gehören kann, sich die Sorgearbeit zu teilen, sich um das Kind zu kümmern. Und das völlig selbstverständlich und nicht, weil man davon irgendwas hat. Weil zu Männlichkeit auch gehören kann, bei Diskriminierung einzuschreiten, zuzuhören und genau all diese Dinge. Und dann würde ich aber sagen, trotzdem muss Männlichkeit immer wieder hinterfragt werden, weil auch vermeintlich positive feministische Männer sind davor nicht geschützt, sich sexistisch, frauenfeindlich oder gewalttätig zu verhalten. Deswegen würde ich dafür plädieren, das nicht als ein fertiges Bild zu sehen und irgendein Ideal, was wir anstreben wollen, sondern eher zu schauen, wo will ich als Mensch hin und nicht wo will ich als Mann hin. Da ist dieser Fokus auf dem Mannsein auch oft bei diesen Influencern so stark. Und ich denke mir, wieso ist da das Geschlecht so wichtig, wenn doch wir auch einfach gute Menschen sein können miteinander?
Wenn wir uns die Rogang, Coach Aaron und ähnliche Influencer anschauen, dann sehen wir sehr deutlich, hier geht es nicht einfach nur um Ernährung oder Fitness. Was verkauft wird, ist ein ganzes Weltbild. Ein Lifestyle, der vorgibt, Männer aus einer vermeintlich verweichlichten und verweiblichten Gesellschaft zurück in Stärke, Disziplin und wahre Männlichkeit zu führen. Produkte wie Rohkakao, Honig oder Trainingspläne sind nur die Eintrittskarten in eine ideologische Gemeinschaft, die auf Abgrenzung, Härte und Überlegenheit setzt. Die Versprechen lauten, rohes Fleisch steigert Testosteron, moderne Ernährung zerstört Männlichkeit, Pasteurisierung tötet die guten Bakterien, die abhärten, Und diese Behauptungen haben medizinisch keine Grundlage. Aber sie sind eben anschlussfähig, weil sie ein Gefühl von Kontrolle und Selbstermächtigung geben. Dahinter steht ein Denken, das an alte Lebensreformideen erinnert und mit esoterischen und verschwörungsideologischen Mustern aufgeladen ist. Gottesnahrung, Erwachen aus der Matrix, Red Pill. Besonders gefährlich ist, dass hier Körper und Ideologie verschränkt werden. Wie Klaus Teweleit in Männerfantasien den Körperpanzer beschrieben hat, dient der trainierte, abgehärtete, kontrollierte Körper als Schutz vor den Gefahren einer offenen, gleichberechtigten Gesellschaft. Gefühle, Ambivalenzen, Weichheit werden abgewehrt. Stattdessen entsteht eben ein Körperpanzer aus Muskeln, Diäten und Disziplinen. So wird Männlichkeit als Bollwerk gegen Feminismus, Queerness und gesellschaftliche Veränderung inszeniert. Die Krise der Männlichkeit, von der diese Akteure ständig sprechen, ist dabei weniger eine Diagnose als ein Narrativ. Sie inszenieren eine Bedrohung durch eine feminine, woke oder dekadente Gesellschaft und bieten die eigene Ideologie als Ausweg. Damit stabilisieren sie alte Geschlechterhierarchien und verschärfen antifeministische, antiquierte Rollenmuster. Gerade für junge Männer in Orientierungskrise ist das attraktiv. Sie bekommen ein klares Freund-Feind-Schema, ein Trainingsprogramm und Gemeinschaft. Doch genau darin liegt die Gefahr. Denn diese Erzählungen führen nicht zu Freiheit oder Selbstbestimmung, sondern in eine Logik der Abhärtung, der Entsolidarisierung und letztlich auch in autoritäres Denken. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Bildern und Männlichkeitsvorstellungen kritisch auseinanderzusetzen. Ganz egal, welchem Geschlecht man sich selbst zugehörig fühlt. Denn die Mechanismen, mit denen Männlichkeit hier erzeugt wird, sind immer dieselben. Durch den Ausschluss von Frauen, durch die Unterordnung oder Abwertung anderer Männer und durch den Anspruch auf Dominanz. Um dem etwas entgegenzusetzen, braucht es Medienkompetenz. Wir müssen fragen, was hinter den Bildern steckt und welche Ideologien mitschwingen. Es braucht Gegennarrative, die Körpervielfalt, Selbstbestimmung und Fürsorge betonen, statt Disziplin und Härte. Und nicht zuletzt braucht es Solidarität und Gemeinschaft anstelle von Konkurrenz, Selbstoptimierung und Vergleich.
An der Stelle vielen lieben Dank fürs Einschalten und Zuhören oder Zuschauen. Falls ihr Feedback, Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und nehmt unbedingt an unserer Umfrage teil. Im Video wird der QR-Code dazu eingeblendet, aber ihr findet den Link auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert doch unbedingt den Kanal und klickt auf die Glocke und lasst eine Bewertung da. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung durch eine Spende unterstützt. Den Link dafür findet ihr wie immer in den Shownotes. Veränderung braucht ganz viele, die mitmachen, und mit einer Spende ermöglichst du Aufklärungsarbeit und Unterstützung von Betroffenen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt Selina Alin und Sabine Herbert. Moderation Magdalena Heckner und Selina Alin. Bild und Ton Ben Production GmbH. Grafik Christina Wedel.